Nice.
Und sonst gibt's noch?
Ja, okay. Das brauchen wir ja nicht mehr.
Eine große Ankündigung.
Sollen wir einen Einspieler machen?
Aber ab jetzt läuft, also jetzt darfst du nichts Schlimmes mehr sagen.
Nichts über deinen Kosenamen.
Dann kann ich leider keinen Bezug auf den Namen Stefan nehmen.
Mal Nein, mach mal, sag mal. Warte.
Also, Mitte der 90er ging mal das Gerücht rum, dass der Name zustande gekommen ist,
ja,
weil du damals schon gern in Hecken gepennt hast. Ja, ihr lacht darüber, ich habe das tatsächlich geglaubt. Und du...
Der ist auch so der Typ dafür, ne?
Ja. Und du quasi derjenige bist, den man immer in der Stadt irgendwo sieht und der irgendwo immer in den Vorgarten ist. Deswegen Städter. Und ich habe das geglaubt. Wahrscheinlich war ich einfach zu naiv und bin irgendeinem Quatsch
aufgesessen. Aber ich finde das spannend.
Ich glaube, das bis heute.
Das
ist die Wahrheit.
Das ist wirklich kein Witz. Städter, wie die Stadt geschrieben. Also, ne?
Ja.
Das war so. Ey,
ohne Scheiß, aber die Story habe ich auch gehört.
Kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank.
Contenance.
Tales from the Pot. Neue Folge. Mit am Start Nils.
Prüster.
Dennis.
Tag auch.
Und einen Special Guest haben wir heute.
Dem sexiesten Man. Hello? Und
Kevin Strongest Man. Otto ist heute bei uns am Start. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht.
Alle kennen ihn,
natürlich.
Überregional bekannt.
Über allem Maße bekannt, genau.
Westlich des Orals.
Oral. Ja,
komm, den Titel hast du mir schon gegeben, du Penner.
Ach, stimmt. Ich glaube, wenn ich die Sachen höre, habt ihr tatsächlich den falschen Mann hier eingeladen.
Kevin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt so den einen oder anderen Gast auch schon hatten, Kevin war schon lange Thema. Kevin hat sich aber auch immer ein bisschen gesträubt, hat gesagt, Podcast ist nicht so mein Ding.
Podcast?
Ist nicht so mein Ding. aber irgendwie haben wir ihn doch anstacheln können, dass er jetzt doch hier sitzt. Insofern, ich freue mich sehr. Und wir haben gerade schon relativ viel gelabert und haben dann festgestellt, oh, jetzt müssen wir mal irgendwann auch mal die Mikros anmachen.
Oh ja.
Und insofern, fühlt sich das jetzt gar nicht so an, wie wir fangen jetzt gerade an, weil wir sind eigentlich
schon
mittendrin. Gefühlt schon
mittendrin,
ne?
Ja. Die Frage ist,
auch schon Temperatur,
jetzt, ja. Ich frage mich jetzt tatsächlich gerade, wie kriegen wir den Bogen jetzt dahin, wo wir eigentlich starten wollen.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich bin gerade echt total drauf. Kevin.
Jo.
Wir kennen uns schon sehr lange.
Das
muss ich gerade sagen. Und wir haben dich ja eingeladen, ja natürlich, um über aktuelle Dinge zu sprechen, deine ganzen musikalischen Machenschaften. Du bist ja auch so, sag ich jetzt mal, musikalisch auch unterwegs, in Anführungsstrichen, hast mehrere Projekte.
Und auch gut rumgekommen, ne?
Ja, das auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir würden ganz gerne das Feld so von hinten so ein bisschen aufrollen. Und so deswegen so meine Frage zuerst. Was war so deine allererste Band oder deine ersten musikalischen Erfahrungen mit anderen Musikern, außer hier zu Hause vor der Stereoanlage?
Tja, da habe ich im Zuge der Anfrage natürlich drüber nachgedacht, wie das angefangen hat. Und tatsächlich war das nicht End of Days, sondern eine Band, die wir Encircled getauft haben. Und zwar war ich da 17 oder 18 Jahre. Und mit dabei waren auch bekannte Leute, beziehungsweise euch bekannte Leute. Zum einen, ich glaube, der Stefan kennt den, der Christian Grunert.
Mhm.
Der war auch auf dem Josef-Albers-Gymnasium. Für die Zuhörer, Josef-Albers-Gymnasium ist eines der zwei Gymnasien hier in Bottrop. Und der Stefan Schlachkamp, der kam aus Grafenwald. Und der Sebastian Kotsch, der Sebo. Genau.
An der Stelle nochmal viele liebe Grüße raus an den Deppen.
Ja, absolut.
Der ist wahrscheinlich gerade irgendwo in Erfurt an seiner Meisterschule und viel Glück an der Stelle.
Genau, der war auch mit dabei. Und Wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, Musik zu machen und haben dann geguckt, wer was macht oder wer welchen Bereich übernimmt. Und dann haben wir, da kann ich mich noch dran erinnern, die To Millennium and Beyond von Surface in einem kleinen Discman über Boxen abspielen lassen und haben geguckt, wer denn sich am besten eignet für den Gesang. Und aus irgendwelchen Gründen war das dann so, dass ich das machen sollte. Und seitdem ja, mache ich quasi in unterschiedlichsten Formen Musik. Kann nix eigentlich, bin ein absolut unmusikalisches Schwein. Ich glaube, wenn das anders entschieden worden wäre, im Jahr, ich weiß nicht wann, dann hätte ich wahrscheinlich mit der Musik nichts mehr zu tun, weil ich gänzlich talentfrei bin, was so Saiteninstrumente und Schlagzeug angeht.
Dann würdest du heute die Klaribimbel spielen.
Das Einzige, was ich kann, ist Gitarrenteile auf ein Handy summen und kriegt dafür dann meist auch ordentlich Sport. Aber das ist in Ordnung. Um das nochmal abzukürzen. Ja. Tatsächlich, Encircled war das erste Projekt. Wir haben geprobt beim Stefan Schlachkamp erst im Schuppen tatsächlich. Und sind
Klassiker,
dann,
ne?
Wirklich
geil, Klassiker. Ey, super.
Ja. Wirklich?
Ich kenne das, ist super.
Und waren ultra enthusiastisch. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Wir haben das richtig gefeiert und gelebt. Und sind dann irgendwann zum eigener Markt gezogen und haben da einen Proberaum gehabt. Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, ich bin dann irgendwann raus, das muss so 98 oder so gewesen sein. Hm. Genau. Und dann kam tatsächlich auch End of Days im Jahr 1999.
Ja.
Aber interessant, dass du vorhin auch noch mal einmal kurz die Brücke zurück gesagt hast, dass ihr Surface gehört habt, die Platte. Also da war schon so, die Jungs von Surface, weil da reden wir ja auch von Thorsten, weil wir letztens ja auch hier im Podcast hatten. Schöne, viele liebe Grüße gehen raus an dich, Thorsten. Boris war da, den hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Genau. Also irgendwie schließt sich gerade so gefühlt ein bisschen der Kreis. Ne?
Ja,
und auch viele liebe Grüße raus an Boris, wenn du das hörst. Der Knöfler war auch dabei. Den müssen wir demnächst auch mal einladen. Frankie, weiß ja, Bescheid.
Das wird dann so, als ob wir drei.
Ich kann halt sagen, das ist ja schon hier so. Nee, aber das waren ja halt Leute, teilweise Bottropper, teilweise Essener. Ja. Und Surface war ja zu dem Zeitpunkt, also auch ich kannte die, da war für mich immer auch ein Begriff. Das war ja auch eine Band, die, auch als wir Thorsten hier hatten, auch ein bisschen darüber gesprochen haben, natürlich auch international auch Anerkennung bekommen haben und. Und deswegen finde ich das sehr interessant, dass du da sagst, dass ihr unbewusst oder wie auch immer schon so ein bisschen mit, sag ich mal, Surface und dem ganzen dann auseinandergesetzt habt anscheinend irgendwie.
Da waren wir alle auch schon in der Hardcore-Szene unterwegs, auch seit einigen Jahren und wollten dann irgendwann auch selbst eine Band machen.
War das auch so die Phase, wo ihr auch viel Straight Edge unterwegs wart? Oder kam das später?
Nee,
das war so die Zeit,
absolut,
ne?
Absolut, genau. Das war so
das
Mitte,
war auch so
Ende
die Kichelner Zeit, viel Villa Körner und sowas, ne? Wo so diese ganzen Straight Edge Konzerte damals waren.
Ich musste sagen, dass Villa Körner an mir so ein bisschen vorbeigegangen ist.
Ja.
Das habe ich nie so mitgekriegt. Ich kann mich an einige Shows dort erinnern. Und auch an, wie hieß der, Schulte Wieschen,
ja,
genau.
Ja.
Auch der Laden. Aber ja, das war so die Straight Edge Zeit, die nach der eher metallischen Jugendphase kam.
Ja.
Genau. Und da haben wir relativ schnell sind wir auf Surface gestoßen und sind denen auch tatsächlich zu vielen Konzerten hinterhergefahren.
Ja, das war ja so ein bisschen das, was der Toddy erzählt hat.
Stimmt,
ja,
genau, so genau, genau, genau.
Das ist, warst du dann da mit dem Kotsch viel auf den Konzerten?
Absolut, oder mit dem Kotsch, mit dem Gruni, mit dem Schlagkamp. Wir waren immer so als Vierer Bagage waren wir unterwegs. Ja.
Es gibt, glaube ich, auch noch ein altes Foto, das habe ich irgendwann mal beim Kotsch gesehen, da bist du, der Sebo und ich weiß nicht, wer, wahrscheinlich vielleicht einer von den anderen beiden, irgendwie in Wellheim an der Aula. Da habt ihr da irgendwie an den Stufen gesessen oder irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten Surface schon den Proberaum da unten.
Ich glaube, ich weiß, welches Foto du meinst und da ist auch der Sebastian Schraven drauf.
Boah.
Das ist aber schon...
Ja, stimmt, das war wahrscheinlich schon später.
Da war auch Thorsten war da auch mit bei und die End of Days Jungs.
Ah ja, okay, cool.
Das muss schon 2-1, 2-2 gewesen sein.
Ja, guck mal, dann bin ich in meiner Timeline tatsächlich total daneben. Aber naja, gut. Wir sind damals,
ey, die ganz, zwei, drei man sah Jahre
jung jetzt, aus. Ja, aber damals, ey, war das viel.
Damals war das viel. Ja, ja, sicher, aber man sah ja tatsächlich prinzipiell erstmal gut, dynamisch und sexy aus in dem Alter. Also natürlich, von daher,
auch damals noch nicht.
Meinst du, da haben wir den Punkt irgendwann mal so ganz knapp übersprungen, oder was?
Den hatten wir nie, da meinst haben wir nicht? Genetisch einfach auch nicht in der Lotterie gewonnen.
Also der Genpool ist ja auch ziemlich beschränkt an der Stelle. Ne? Ja. Scheiße, ja gut, wir kommen aus dem Ruhrpott, das ist halt einfach so. Ja, aber geile Kiste. Und wie war damals der Sound? Wie kann man sich das vorstellen? War das dann auch, sag ich jetzt mal, mit der Idee dahingehend, so ein bisschen so dieses Thread-Edge-Szene zu bedienen? Oder?
Ja, nein, der Kevin, nein. Also,
jetzt müsste man das Gesicht von Kevin sagen. Wie beschreibe ich, dass wir eigentlich nichts konnten und dass das scheiße
war? Nein, die Frage ist halt eben, welche Ambition war da dahinter?
Also die Ambition war, überhaupt Musik zu machen, weil wir da richtig Bock drauf hatten. Ja, damals gab es tatsächlich nur und ausschließlich Musik. Und wir waren alle Anfänger. Ich habe nie vorher gesungen. Ich glaube, der Einzige, der was konnte, war der Christian, der schon ein bisschen Gitarre spielen konnte. Der Sebo hat, glaube ich, gerade angefangen, Bass zu spielen oder hatte den schon. Der Stefan hat sich dafür ein Schlagzeug gekauft. Und wir waren absolut und komplett dilettantisch in dem, was wir getan haben. Und ich kann dir sagen, ich bin wem auch immer, dem Universum, dem lieben Gott, was du auch immer sagen willst, dankbar, dass wir nie eine Show gespielt haben. Ohne, dass ich da böse meine oder in irgendeiner Art und Weise schlecht darüber reden möchte, weil das war eine absolut aufregende Zeit und die möchte ich nicht missen. Nichtsdestotrotz war das musikalisch, war das ganz klar Hardcore mit ganz bescheidenen Mitteln, die wir damals zur Verfügung hatten. Und da hörte sich auch jeder Song anders an. So, ne, das war wirklich die allerersten Gehversuche. Ich glaube, es gibt noch irgendwo, wenn ich nachgucken würde, zu Hause alte Proberaumaufnahmen mit so einem kleinen Kack-Kassettenrekorder. Da sind die Sachen, da sind, glaube ich, noch so Sachen.
Wo schickt mir die, ey?
Da gibt es bestimmt die eine oder andere Perle, die man da rausziehen kann. Ja.
Absolut.
Ja. Ja, super geil. Okay, also da hattet ihr dann damals die Band. Wie lange hatte die Bestand? Boah, ungefähr ein, zwei Jahre?
Ja, ungefähr, wenn ich das recht erinnere.
Ja, aber da war ja so End of Days, haben wir ja gerade gesagt, 99 ging das dann los.
Genau.
Ja, und wie kam das dann zustande?
Ich kenne den Thorsten tatsächlich schon seit meiner Kindheit, also seit der Grundschule. Der Thorsten hat auf der Fernewaldstraße gewohnt in Bottrop und ich auf der Lintorstraße. Und diese Straßen kreuzen einander und mein Schulweg war auch sein Schulweg. Und dort habe ich ihn immer gesehen und fand den cool, weil er schon zwei Jahre älter war. Und dann habe
der hatte, glaube ich, schon damals lange Haare. Ne? Ich kenne ihn ja halt auch sehr, sehr lange. Und
in der Grundschule weiß ich nicht.
Ach so, Entschuldigung, Grundschule. Ja,
in der Grundschule auch. Kann ich dir sagen, hatte er noch Haare? Genauso wie ich auch.
Und der wird mit viel Liebe gesprochen.
Absolut. Und irgendwann hat man den aus den Augen verloren. Der ist aus Heine gegangen, ich auf die Gustav-Heinemann-Realschule. Und dann habe ich den irgendwann, als wir angefangen sind, auf Shows zu gehen, habe ich die wieder getroffen. Und man kannte sich so ein bisschen vom Sehen. Und wir sind dann durch die Shows und die Tatsache, dass wir Surveys wirklich, wir waren Fanboys, das muss ich ganz klar so sagen. Ich fand den Samis als absolut charismatischen Hammer, Sänger.
Völlig nachvollziehbar. Haben wir ja auch in der Folge mit Thorsten auch
gesprochen.
Da war für mich auch, ich habe die damals live gesehen, ich war nie ein großer Straight Edge Fan oder sonstiges.
Aber
ein
geiler Frontmann.
Ey, ja. Surface haben mich immer abgeholt.
Wirklich. Fand das super, was die gemacht haben, sowohl inhaltlich als auch musikalisch, hat mich das abgeholt. Und wir sind denen hinterhergefahren und da ich in Bottrop gewohnt habe zu dem Zeitpunkt, jetzt auch wieder, und die Jungs auch, hat man sich irgendwie angenähert und dann sind wir zusammen zu Shows gefahren. Und irgendwann, als es dann soweit war, dass Surface sich aufgelöst haben, haben wir gesagt, lass uns doch in den Proberaum gehen. Und dann das war im Sommer 1999, kann ich mich dran erinnern, der Frankie, Thorsten und ich sind in den Proberaum gegangen. Und da haben wir den Song King Without a Crown geschrieben. Den allerersten Song, der auf dem Demo aus dem Jahre 2000 stammt und der hinterher nochmal auf der Hate Anthems 2003 als letzter Song aufgenommen wurde. Genau. Ja. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Ne?
Und zu dem Zeitpunkt habe, glaube ich, auch noch das Demo oder Boris mit eingespielt. Ne?
Geschrieben haben die Songs Boris und Thorsten. Aber der Boris hat bei dem Okko aus Recklinghausen das Demo eingespielt, weil der Thorsten an dem Tag Ja, lasse genau. mich genau, nennen, genau, die unpässlich war. Mehr möchte ich dazu nicht
Nein,
sagen.
Nein, mega, mega geil. Ja, ich finde das einfach nur geil. Weil wie gesagt, so Bottrop, ja, man kennt sich. Wie gesagt, ich kenne Thorsten ewig, wir beide kennen uns ewig. Ja, ich finde solche Storys dann immer geil, weil zum einen hat man das am Rande so miterlebt, mitbekommen, gehört. Man war zwar teilweise in anderen Szenen unterwegs, aber immer war das irgendwo, irgendwie gab es immer Schnittmengen.
Auf jeden Fall.
Und auch, wie gesagt, auch gerade mit Thorsten, wenn ich dann zurückdenke an meinen Gitarrenunterricht, ne, mit dem Thorsten damals zusammen. Ich erinnere mich an eine Szene, an einen Moment. Da habe ich dich in der Videothek getroffen, in der Odeon-Videothek, das müsste 99 gewesen sein, da kam gerade Star Wars Episode 1 raus. Und ich habe zu dir gesagt, oh cool, ich glaube, den Film leih ich mir. Und du hast gesagt, ja, damit bin ich durch. Star Wars, das Thema ist für mich erledigt. Das ist alles scheiße. Ja, klar.
Habe ich gesagt?
Hast du gesagt. Ah. Ich weiß halt wie heute. Und dann habe ich nur gedacht, ja, okay, ich gucke mir den Film trotzdem an.
Und danach wusstest du, was er meinte, ne?
Ja, da wusste ich, was er meinte. Da hatte dann nichts mehr mit Star Wars zu tun. Ne? Also das war dann... Ja, da war immer so ein Moment, oder irgendwann, ich weiß ja gar nicht.
Ich hätte gedacht, du hättest mich in der Erwachsenenabteilung getroffen.
Nee, leider nein.
Oder hat schon kurz innegehalten. Ja. Scheiße, was erzählt er jetzt hier?
Sagen, verdammt, ey.
Welchen Film habe ich in der Hand gehabt?
Scheiße, war das hier zwei Mann an Meter, ey. War einfach ein super Streifen, ey. Nee, auf jeden Fall, deswegen, ich sag, man hat ja mal irgendwie Berührungspunkte und deswegen super geil. Okay, und End of Days war ja... Für mich jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das ja von Anfang an irgendwie so eine Sache, wo man ja auch wusste, das ist eine ernstzunehmende Band. Nein, du lachst, aber da war ja schon mit dem Demo, der Demo kam damals raus, habe ich gehört und habe gedacht, oh cool. Mhm. Ne? Die Hate Incense kam raus und da habe ich gedacht, wow.
Jo.
Ne? Also deswegen, End of Days war ja schon immer irgendwie, wie ich gerade schon sagte, so ernstzunehmend. Und auch, ja, hat sich immer abgehoben. Hm. Ne? Aber auch gerade auch durch deine Person. Ne? Sowohl vom Gesang her, ne? Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Ne? Dein Gesangsstil ist ja nun mal was den damaligen Hardcore-Bereich oder die Hardcore-Musik anging, ja doch schon sehr anders.
Untypisch.
Hm. Untypisch. War das so eine natürliche Geschichte, wo du dann sagst, ja, okay, gut, das ist im Grunde genommen das Stimmbild, was ich einfach so von Natur aus habe, was so quasi meine Stimme hergibt, war das sowas ganz Natürliches oder war das etwas, wo du gesagt hast, boah, ich möchte gerne in die Richtung gehen?
Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie ich das damals gesehen habe. Also ich habe nicht mich bewusst angestrengt, mich irgendwie anzuhören, wie ich mich anhöre, sondern ich habe einfach gebölkt. Und die Art und Weise, wie das auf dem Demo war und auch der Hate Anthems. Die Hate Anthems war zugegebenermaßen schon auch sehr Obituary beeinflusst. Auch noch die Dedicated to the Extreme. Heute hat sich das so ein bisschen verändert. Aber so gerade die ersten Jahre, das habe ich einfach gemacht. Ich fand immer Sänger, gut wie den Stefan von Kickback zum Beispiel. Mhm. Aber meine natürliche Stimmlage, würde ich sagen, ist auch eher in diese Richtung. Es gab eine Phase, da hätte ich mich sehr gerne angehört, wie George Fischer. Aber da muss man ganz ehrlich sagen,
bist du zu dünn.
Dafür bin ich zu schlecht.
Und zu wenig Hals.
Dafür bist du zu dünn, Kevin.
Zu wenig.
Du brauchst mehr Bauch und mehr Hals.
Dann passt das schon. Dann weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat mit dem, wie sagt man, Resonanzkörper oder so.
Keine Ahnung.
Dann gab man eine Zeit, da hatte ich so ein paar Sänger, die ich richtig gut fand, da wollte ich mich so anhören. Das hat sich aber immer, wenn ich das probiert habe, absolut künstlich und gepresst gehört. Und ich glaube daran, dass man sich, egal in welcher Form, immer gut verbessern kann, gesanglich zum Beispiel, aber dass man so eine natürliche Stimmfrequenz hat, in der man sich gut verbessern kann.
Offen sein muss, sich dahin zu bewegen. Ne?
Genau. Ja. Und manchmal ist der Wunsch zu sagen, ich möchte mich so und so anhören, einfach Quatsch, weil die Sänger gibt schon und entweder hörst du dich an, wie du dich anhörst und wirst darin gut oder aber du lässt es sein. Also das kann ich nur für mich sagen.
Und am Ende ist die Stimme ja auch irgendwo ein Trademark. Ne? Also wenn ich mir den Chris anhöre, auch da mal schöne Grüße. Der hat ja auch immer seine völlig eigene Stimme gehabt. So, manche sind damit zurechtgekommen, manche gar nicht.
Von Kopicke.
Auf jeden Fall. Und du hast halt immer so ein paar dabei gehabt, die sich halt ein bisschen unterschieden haben von dem Rest. Aber du hast auch lange Zeit später Probleme gehabt mit deiner Stimme. Absolut. Immer wieder. Ne? Also, mit Logopädie, damit du das in den Griff kriegst und so weiter.
Ja.
Hast du im Laufe der Zeit deinen Gesang verändern müssen oder hast du den verändert, weil du Bock da drauf hattest? Also war das eher eine, du hast ja eben gesagt, dass du heute anders singst als früher. Mhm. Ist das eher eine Thematik, die bedingt ist durch geht nicht mehr oder weil du Bock hattest, die stilistisch zu ändern? Weil du hast ja auch die Sprache gewechselt, unter anderem. Was für mich leider immer noch ein Dorn im Auge ist, aber das haben wir ja schon mal drüber geredet.
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist das so ein bisschen natürlich gewachsen, dass die Stimme sich, dass sie variantenreicher wird, dass sie aggressiver wird oder wie auch immer. Tatsächlich war ich die ersten End of Days Jahre sehr stark Obituary beeinflusst. Da kennen Sie zwar schon seit meinen frühen Teenagerjahren, aber insbesondere der Herr Knöfler hat mich mit damals der World Demise angefüttert und da war ich so verknallt in Obituary, dass da sehr viel abgefärbt ist.
Das ist ja auch extrem sexy.
Hörst
ja,
auch,
er ist einfach, auch, was ihm vor ist, aber auch genau. Arschgeil.
Ja, also insbesondere Cause of Death, finde ich, hat John Tardy dann Meisterwerk auch stimmlich abgeliefert.
Ja, absolut. Aber im Gegensatz zu John Tardy, finde ich, man kann jetzt vielleicht das Stimmbild auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Aber ich fand aber die Phrasierung, die du immer gemacht hast, also das war tatsächlich gänzlich anders.
Ja,
das
stimmt.
Naja, also von daher, ich fand, und das war so mein Empfinden, ich fand es immer ein bisschen unfair. Naja, wenn Leute gesagt haben, so, ja, aber der singt wie John Tardy. Wo ich dann gesagt habe,
unfair und einfach.
Ja, das ist so einfach.
Ja.
Und ich war dann immer der gesagt hat, ja, mag sein, dass das Stimmbild tatsächlich dann an einigen Stellen vielleicht auch so klingen mag. Aber die Art der Phrasierung, die Art, wie du mit Gitarrenmelodien umgehst und so weiter, das hat ja tatsächlich nichts mit John Tardy zu tun. Klar, beeinflusst ist ja normal. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Gitarrist sagen würde, ich bin nicht beeinflusst worden von irgendwelchen anderen Gitarristen, dann würde ich lügen, das ist ja normal. Aber ich fand dann immer trotzdem, dass einige Leute dann, wie gesagt, diese Vergleiche immer gezogen haben und ich fand das auch nicht wirklich cool. Ich glaube, auf der Dedicated, da war da damals auch so ein Aufkleber drauf, ne? Als die Release wurde, irgendwie Mischung aus Obituary und
irgendwas stand da.
Ja, ich persönlich fand das so ein bisschen...
Also in dem Fall schon echt unglückliche Aufkleber dann auch, ne?
Ich fand zum Kotzen, muss ich dazu sagen, weil...
Ja, das war so wie bei meiner David Hasselhoff-Platte mit dem Top-Hit drauf.
Genau. Mit dem Smash-It. Ich habe schon wieder vergessen.
So und so Aufkleber, das stimmt, der Wahn Smash-It, komm.
Das war aber leider der einzige Hit da drauf.
Ist doch egal. Aber wie gesagt, ich fand's.
Aber so ein Aufkleber war da auch damals auf der Platte drauf. Fällt mir auch noch dran.
Deswegen, ich fand's sehr unpassend und einfach, ja. Wie gesagt, ich fand bei dir gerade auch zu End of Days Zeiten, als ich da noch mitgespielt habe, fand ich das immer sehr cool, wie du dann an den Gitarren im Grunde genommen gearbeitet hast. Ich fand immer, du hast dich an die Gitarren abgearbeitet als Sänger. Naja, und da habe ich immer sehr bewundert. Da mache ich bis heute auch. Und auch bei Optimist ist das dann, ja, nein, also wenn ich Optimist höre, dann denke ich dann auch so, ja, der Kevin hört zu. Im Gegensatz zu anderen Sängern. Ich finde immer, es gibt halt eben Leute, die haben ihr Standardrepertoire an dem, was sie rausfeuern. Gesanglich.
Ja, du hast
Max
aber auch,
Cavalera.
Ja, genau. Du hast aber auch den Unterschied, dass du Sänger hast, die sich sehr in der Rhythmusfraktion halt bewegen.
Ja.
Und du hast halt, wie gesagt, auch Leute, die sich halt auch genauso an andere Instrumentierung halt abarbeiten, wie du sagst.
Ja.
Und das ist ein ganz krasser Unterschied. Also Max Cavalera ist ein totaler Rhythmussänger.
Staccato-Boy.
Der halt auch nur einen Rhythmus hat.
Ja.
Na? Und das ist halt genau das, was du auch meinst, bei Kevin wahrscheinlich, dass du halt auch dann diese Bewegung halt hast in der Stimme, die dann halt auch passend zu Gitarrenlinien halt sind. Ja. Das ist halt ein bisschen was anderes.
Deswegen,
ne?
Wie siehst du das?
Wenn ich den Kevin gerade bei eurer Diskussion gesehen habe, ich will jetzt einfach mal sagen,
bescheuert.
Was labern die für eine Scheiße? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Aber wonach gehst du, wenn jetzt Optimist einen Song schreibt? Also beziehungsweise die Band. Sascha schmeißt was rein oder Frank wirft was rein oder Micha wirft was rein. Du hörst dir das an. Wie arbeitest du damit?
Also erstens gehe ich immer raus, weil ich das scheiße finde. Nein, Quatsch. Also ich würde jetzt gerne sagen, ich habe da eine Strategie, wie ich das sehr dezidiert und logisch abarbeite. Das habe ich aber nicht.
Also intuitiv arbeitest
ich mache das wirklich intuitiv. Und ich hatte da eine lange Diskussion mit einem von mir geschätzten Musiker, dem Marco, Di Bartolo.
Ach so, ja.
Wenn ich zum Beispiel Riffs höre, dann habe ich auch immer Farben im Kopf.
Mhm.
Und ich höre das und mir kommen direkt Paraphrasierungen in den Schädel. Und dann versuche ich das mit Worten aufzufüllen. Jetzt ist das so, dass wir manchmal mit Optimisten die Diskussion haben, ist das zu sehr an den Gitarren angelegt. Mhm. Aber ich habe, wenn ich einen Riff höre, kommt meistens relativ schnell eine Gesangslinie. Und darauf versuche ich aufzubauen. Und wenn man merkt dann beim Hören, oh, das singt gegen oder macht das kaputt oder betont zu sehr die Gitarren, dann verändere ich das. Aber meistens tatsächlich Riff hören, alles klar, ich habe eine Stimmung, eine Farbe dazu und dann kommt auch zeitgleich tatsächlich so ein Fragment an, wie würde ich das singen, und ganz zum Schluss kommt erst der Text. Und manchmal ist die Schwierigkeit, wenn du eine Struktur im Kopf hast,
den Text die ganze Zeit so Leberwurst singst, zu kriegen,
genau, und dann ist man in so einer Schleife drin, dass man meint, man muss unbedingt den Text in diese Struktur zu kriegen. Ja, da muss man manchmal nochmal umdenken. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich gehe, da weiß ich auch nicht, welche Hälfte da meines Gehirns arbeitet. Das kommt relativ natürlich und ich gehe da unverkopft dran, sondern das kommt tatsächlich, wie es kommt dann.
Also hast dann ja einfach irgendwie ein, zwei Wörter, die du nur verwendest, um da dementsprechend einfach ein bisschen nur deine Stimmung mal rein, Stimme und genau. Stimmung reinzubringen. Das habe ich ja schon oft genug erlebt,
genau.
Auch bei Konzerten oder bei Proben damals, wenn ich mit dabei war und du noch keinen Text hattest und dann halt irgendwie, was auch immer, Leberwurst, Butterbrot oder sonstige Wörter verwendet.
Manchmal sind es tatsächlich auch nur Lautierungen,
ja.
So dass ich da ein Gefühl für kriege, und wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich dazu Worte schreiben.
Ja.
Und dann genau kommt das raus, was dabei rauskommt. Das ist bei Optimist ein bisschen anders als bei End of Days. Aber in der Regel habe ich immer so gearbeitet. Manchmal habe ich tatsächlich schon ein Thema, das ich dann aufgreife. Also oftmals sind schon irgendwelche thematischen Konstrukte dann da und dann versuche ich das halt sinnmäßig zu füllen.
Ne? Ist bei dir ein Songtitel erst da oder kommt der zum Schluss? Oder ist das unterschiedlich? Weil du hast ja auch unheimlich viele Sänger, die dann anfangen zu schreiben und die hören den Song instrumental und auf einmal ist so ein Songtitel dann da. Und
oder ein Songthema meinst du?
Oder ein Songthema und der kleidet sich dann so aus.
Manchmal habe ich einen Titel,
ja.
Manchmal habe ich erst einen Text, dann den Titel.
Ja, okay.
Aber da würde ich nachher nochmal ganz gerne drauf eingehen. Auch gerade was die Art oder die Inhalte von Texten angeht. Also ich finde, da gibt es auch ganz klare Unterschiede. Damals End of Days, heute Optimist. Hm. Aber einmal zurück zu End of Days. Also wie gesagt, wir schreiben das Jahr 99. Ihr hattet alle...
mit Zahnklammer noch übrigens,
ja, und Brille.
Und Schnellfickerhose.
Mega geil, mega geil.
Herrlich.
Ja, Zahnklammer, dicke Brille, dicke Eier, alles geil. 99, ihr habt angefangen, ihr habt das die ersten Songs geschrieben, ihr habt das Demo aufgenommen. Ne? Wie hat es sich denn für dich dann damals angefühlt? Kannst du dich noch daran zurückerinnern? Weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, ne, die erste Band... Ja, jetzt ohne da, dass das böse klingt, aber die war halt eben jetzt vielleicht nicht so.
War zum Erproben, zum Herausfinden.
Genau. Ja, genau, richtig.
Aber jetzt hast du die Zeit genießen, Spaß haben und nichts auf der Kette kriegen.
Ja, wir haben das schon auch ernst genommen. Wir haben auch wirklich zweimal die Woche geprobt. Das war schon total wichtig. Wir waren einfach, ich auch kann da für mich sprechen nur, wir waren musikalisch einfach noch nicht so reif, dass man sagen könnte, wir schreiben jetzt Songs oder wir wissen, wie wir an Konzerte kommen oder wie wir jetzt eine Band aufziehen. Da waren wir komplett unbedarft. Das war richtig schön, weil man mit so einer jugendlichen Unbedarftheit ist man da.
Ja,
herrlich.
Das
ist geil, ne? Herrlich.
Also ich meine, ihr wart da ja schon auch, ja, fortgeschrittenen Alters.
Fortgeschrittenen Alter?
Mit 17.
Mal.
Ja, also
mit
17. Du warst
17. Da
18,
hat man noch
warst,
Träume, du Arsch.
Jetzt noch nicht, ja, aber du warst jetzt noch nicht so, dass... ich sag mal, gerade erst mit Metal angefangen hast, sondern nee, da war jetzt
war
schon
total
dann,
verlebt mit 17.
Da, das, was du von 14 bis 17 alles durchmachst, ich glaube, da kannst du auch
du
schon.
Du hast in Hecken gepennt, Alter.
Richtig. aber was für Bands waren die Auslöser, so eine Band zu starten? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hast du gesagt, war Straight Edge ein Thema, aber ich meine, fing's mit Straight Edge an, war vorher was. Ich weiß auch, dass du ein riesen Manowar-Fan immer warst.
Ich hab dir gesagt, du sollst mir die Frage nicht stellen.
Nein, aber ich weiß, dass du wunderbar aussehende Männer auf Plattencovern, wo sich
komm,
Frauen auf dem Boden räkeln,
aber komm,
toll
wenn
findest.
Die Kings of Metal in die Stadt kommen. dann ist man dabei.
Sorry, aber auf die ersten vier Manowar-Alben lasse ich nichts kommen.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Ich fand Manowar cool, weil sie immer diesen Fantasy-Bezug hatten.
Ja.
Da ich ja schon seitdem ich denken kann, eigentlich auch immer total zugänglich war für Fantasy und für Science-Fiction, war das ja für mich einfach, fand ich das super.
Eine Riesenspielwiese für den Kopf.
Ich kann mich
noch an dein Zimmer erinnern, an der Prosperstraße.
Ja.
Da war ich total beeindruckt. Da kam ich immer vorbei und du hattest dann auch eine diverse Sammlung an Star Wars und ich glaube auch He-Man und solche Geschichten, meine ich. Ne?
Original eingepackt.
Ja, deswegen, ja. Da war ich zutiefst beeindruckt und ich bin kanadischer Mensch, aber an der Stelle war schon so latente Neiddiskussion.
Die fand ich auch, muss ich sagen.
Ja.
An dieser Stelle ein Gruß an meinen kleinen Bruder. Irgendwann habe ich die elterliche Wohnung verlassen und dann blieben diese Sachen dort im Keller eingepackt. Bis mein Bruder, der einige Jahre jünger ist als
sie entdeckte
und damit unbedingt spielen wollte.
Oh nein.
Und der Wertverlust könnt ihr euch natürlich vorstellen.
Du wärst heute ein gemachter Mann, meinst du?
Florian, du hast mein Leben zerstört. Nein, alles vollkommen entspannt.
Nein, geil.
Aber nochmal.
Ja, auch die Magic-Karten waren nicht mehr alle da, ne?
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Ja,
da waren so kleine Knicke drin.
Nach dem Urlaub damals hattest du doch geguckt, da war ja nur noch eine Handvoll da. Da hast du doch auch dich geärgert.
Das weiß ich. Ja, aber ich glaube, das kann ich ihm nicht anrechnen, das weiß ich nicht.
Nein, darf man doch nicht. Aber wie gesagt, End of Days.
Ja.
Und auf einmal spielst du in einer Band mit Leuten, bei denen du vorher quasi in der ersten Reihe gestanden hast.
Ja.
Mit schon zum damaligen Zeitpunkt versierten Musikern, die auch mit ihrer Band internationale Erfahrungen gesammelt haben, die wissen, wie eine Band funktioniert oder eine funktionieren kann, die wissen, wie Songs geschrieben werden müssen, um dass sie halt eben gut klingen, so wie man sich die vorstellt. Die haben eine Idee und dann kommst du als Rookie.
Absolut.
Ne? Wie muss ich mir da vorstellen? Warst du dann eher so der Typ, der dann gesagt hat, boah, ich versuche jetzt eher aus der zweiten Reihe mich da so durch, keine Ahnung, irgendwie reinzubringen? Oder warst du halt der Typ, der gesagt hat, ey Thorsten, da triffst du Scheiße?
Oder ich mach das einfach jetzt.
Erstens waren die ja damals noch ein paar Jahre älter und hatten eben diese Erfahrung auf dem Buckel. Ich war natürlich, habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt, dass die...
Ja, klar.
Dass ich mit denen Musik machen kann, das muss ich ganz klar so sagen. Und ich fand das schon geil. Also ich fand das cool, ich habe das als Chance gesehen, war da sehr dankbar dafür, dass ich da mitmachen kann und hatte aber jetzt auch nie Schwierigkeiten, so die Dinge, die ich gut fände, in der Musik so zu benennen. So. Und habe natürlich absolut von den Erfahrungen, auch von dem damals, von Boris, als er noch dabei war und auch von Sven Pust, da zu profitieren. Also die haben mich tatsächlich richtig mitgezogen. Ja, so, cool. Ne? Da war ich, ja, da habe ich einfach Glück gehabt. Ne? So,
wie lange hat das gedauert, bis ihr euch gefunden habt in der Konstellation?
Da
ging das relativ schnell oder hat das gedauert, bis ihr euch da connected hattet?
Ne, Frankie und Thorsten,
war ja
meine Wenigkeit,
ja,
hatten eh viel miteinander zu tun. Wir sind dann im Proberaum, das hat gepasst. Und relativ zeitnah sind dann der Sven und der Boris dazugekommen und später halt für den Boris der Kai, genau. Das war auf jeden Fall, sagen wir mal, für meine musikalische Entwicklung oder Werdegang, war das natürlich Gold wert, die Jungs da auch zu kennenzulernen. Und was ich fast vergessen habe, was total wichtig war, so ein bisschen auch Bühnenhemmung zu nehmen. Weil ich kann mich erinnern, wir haben die erste Show im Jahr 2020 gespielt, 20.02.2000 im Julius Leberhaus oben.
Boah, krass.
Mit damals großen Bands wie zum Beispiel Rikers haben wir geheadlined, dann Crawl Space, Full Court Press, die in Belgien wirklich einiges abgeräumt haben und auch hier im Pott.
Ja.
Ja.
Dann glaube ich Settle the Score und ich meine Copykill und dann haben wir gespielt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das war schlimmer als vor einem Boxkampf. Ich habe gedacht, ich fall einfach in all meine Atome auseinander. Scheiße. Ich war super aufgeregt, die Jungs relativ routiniert und ich habe gedacht, du kannst dir da nicht anmerken lassen.
Ja, aber wie geil ist das?
Ich wollte am liebsten mich ins Auto setzen und nach Hause fahren. Und dann,
das ist so ein geiles, geht los. Und dann, wie bei den Simpsons, die Hecke, weißt du?
Und weg ist er.
Tod ist aufgeregt, aber sobald wir dann angefangen haben zu spielen, war dann, ist bei mir immer ein Vorhang gefallen.
Ich wollte gerade sagen, dann geht sofort, ne?
Genau.
Scheuklappen gehen zu, ne? Und los geht's, ne?
Genau, dann ging's los und dann habe ich gemerkt, dass ich, ja, ein gewisses Talent will ich nicht sagen, aber ich war dann in so einem Modus wie im Sparring oder aber, das habe ich nicht so viele gemacht, aber bei einem Boxkampf, wo du eigentlich nur einen Weg hast. Entweder hörst du auf oder du gibst Vollgas.
Du ziehst durch, ne?
Ja. War dann immer Vollgas. So.
Also ich würde das trotzdem als Talent bezeichnen, also ganz ehrlich. Absolut. Also ich persönlich, ich habe Respekt vor jedem tatsächlich, der sich auf eine Bühne begibt.
Ja.
Das ist ja mal das, was ich auch immer sage, wenn keine Ahnung, man ist auf einem Konzert und da spielt da irgendwie eine Band, die vielleicht musikalisch jetzt nicht mal eine Baustelle ist, aber ich finde es trotzdem immer geil und respektabel, wenn Leute sich auf eine Bühne stellen, um dann das zu präsentieren, was sie sich erarbeitet haben. Ne? Da habe ich immer höchsten Respekt vor. Und gerade auch auf deine Person. Also als ich End of Days das erste Mal live gesehen habe, ich kann gar nicht mehr sagen, wann das war. Das muss auch Anfang 2000er gewesen sein, Schlag mich tot. Ich kann mich daran erinnern, ich war damals mit Marcel Schulz. Ihr habt ja auch, glaube ich, zusammen Abi gemacht, Marcel und du. Ne?
Ja, genau.
Und wir waren bei einer Show und ich war damals schon, wo ich gedacht habe, so wow. Weil ich kannte dich halt von Partys von früher, so vom Sehen her, wo ich dir jetzt nicht zugetraut hätte, ein Mikro in der Hand zu nehmen, um dann auf eine Bühne zu gehen und Vollgas zu machen. So, ich war sehr beeindruckt und fand auch schon immer, dass die Art und Weise, wie du die Bühne für dich eingenommen hast, naja, aber trotzdem Platz gelassen hast für die anderen, die da drauf sind. Hm. Naja, weil da gibt immer, kleines Beispiel, guck dir eine Band wie die Foo Fighters an. Hm. Das ist Dave Grohl und vier Statisten, glaube ich. Hm. Ne? Oder, keine Ahnung, Metallica. Das ist James Hetfield und seine drei Freunde. Bei dir war das dann immer so, du hast immer den Frontmann gemacht, aber ich fand, du hast den anderen, ne, immer den Platz gelassen. Und das fand ich schon damals, das habe ich nur zu Marcel gesagt. Ich sage, wow, der Kevin, der macht ja einen richtig ordentlichen Abriss, aber die anderen kommen nicht zu kurz. Hm. Und da fand ich dann immer sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also bei dem ersten Show auf jeden Fall. Ne? Und klar nachher, als wir dann auch zusammengespielt haben, auch da. Aber das war eine Sache, die mir immer aufgefallen ist an der Stelle. Okay. Deswegen, wie war das denn für dich? Du hast dann gesagt, die erste Show, mega nervös.
Absolut.
Und hast aber da schon gesagt, okay, gut, alles klar. Ne, jetzt, wie du gerade gesagt hast, ne, nach vorne und kein Zurück.
Genau.
Und war das dann schon, dass du gemerkt hast, dass sich so ein gewisser Automatismus dann bei dir einschleicht? Weißt du, was ich meine?
Ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich in einen künstlichen Zustand bringen, um auf die Bühne zu gehen, sondern da war wirklich ein Kippschalter. Bühne heißt Bühne, Training heißt Training. Das habe ich immer in den Situationen, in denen es auch mal körperlich wird. Und das konnte ich irgendwie, da musste ich nichts für tun. Was mir aber, und das wollte ich gerade sagen, total geholfen hat, war die Routine, die ich gekriegt habe durch die Tour, die der Frank und ich im Jahr 2000 für Disrespect aus Berlin spielen durften. Dort haben wir kurzfristig die Anfrage bekommen, ob wir nicht die Disrespect-Tour für die spielen können, denn sie haben die Möglichkeit, mit Chromex durch Europa zu touren.
Oh.
Das war im Jahr 2000 zu der Platte Revenge. Die Tour, muss ich ganz ehrlich sagen, die lief nicht gut, aus welchen Gründen auch immer, aber dieses wirklich regelmäßige Spielen über einen Zeitraum von, ich glaube, 2 Wochen oder so waren das. Das war natürlich super, gerade wenn du so jung bist. Da sind so wirklich auch die Hemmungen gefallen. Ich war jetzt nie so der Typ, der groß in Interaktion mit dem Publikum geht. Es gibt ja zum Beispiel der Matti von Nasty, der hat eine Ansprache, der hat eine natürliche, der hat eine Authentizität auf der Bühne. Das nimmst du dem absolut ab.
Ja, und der peitscht
der richtig. Der kann einfach super gut mit dem Publikum interagieren. Da war ich nie der Typ für. Mhm. Kann ich nicht gut. Ist mir nicht so wichtig.
Aber das ist genau das Thema. Ich habe lieber eine Band, die nichts sagt und geil performt, als so Kommentare vom Reißbrett.
Ja,
weißt du? Dritter Song, denk dran, wir müssen mal an den Merch noch denken. Ne? Und fünfter Song, und jetzt mal alle Party machen. Ne?
Das ist das ganze Publikum, das wir jemals hatten. Da hinten gibt es die T-Shirts.
Genau. Danke. Oder wie Christian Matthijs gesagt hat, jetzt fickt ihr mal alle die Bude kaputt hier. Ne?
Ja. Aber ey, so. Du hast ja jetzt auch nie so viele Ansagen eigentlich gemacht, ja, ne? Du hast dich da immer eher zurückgehalten. Ja.
Ein paar Worte, die man so sagt, aber nicht so wie zum Beispiel der Matthias das kann, ne?
Ja.
Das hatte ich halt nie so. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Tour hat mir auf jeden Fall absolut geholfen, da so Befindlichkeiten und auch Nervosität abzubauen. Und von da an war das eigentlich ein Selbstläufer. Ich freue mich, bin schon lange nicht mehr nervös bei Konzerten. Das ist einfach nur so eine Vorfreude, ne? Die man dann hat. So ein, quasi, wann geht's los, wann kann man raus und jetzt gibt's auf
die
Backen.
Also wie die ganze Zeit irgendwie im Käfig warten, bis er endlich raus kann.
Ja, genau. Ja, beschreibt das ganz gut. So.
Ja. Ja, aber das ist halt einfach auch diese natürliche Anspannung, die dann herrscht. Ja. Aber das ist ja auch, ganz ehrlich, dafür macht man den ganzen Quatsch ja auch, oder hat absolut das gemacht, ne? Deswegen. Okay, end of days.
Du hast dich ja auch von deiner, ich sag mal, Bühnenperformance ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Du bist ja früher immer, ich sag mal, in deiner Schnellfickerhose, so hat man die, glaube ich, früher immer genannt, ne? Diese Adidas-Dinger mit den kompletten Knöpfen an den Seiten.
Ich habe, dass du das ja so drüber spottest, finde ich nicht gut, mein Lieber. Wir haben sowohl, also insbesondere, es gab eine Episode bei End of Days, eine Phase, da haben wir für die damaligen Verhältnisse mit den Mitteln, die wir hatten, relativ viel Geld in Jogginghosen gesteckt. Und der werte Herr Thorsten Kleine-Hegemann hat den Vogel abgeschossen, denn er hatte mal einen knallgelben Trainingsanzug. Ja. Genau. Und lustigerweise kann
dass
ich mich daran...
Dass er sich das als Schalker traut, ne?
Dass er sich das traut und er wurde auch benannt als Biene Maja.
Kein Witz. Geil.
Von Devrim von Disrespect seinerzeit.
Okay, aber um darauf nochmal zurückzukommen, ich meine, du bist ja früher viel abgegangen mit Sprüngen, immer die Kicks, die du gemacht hast auf der Bühne. Ja. Heute ein bisschen, ich sag mal, anders aggressiv. Also immer noch diese Aggressivität auf der Bühne, aber anders als früher. Früher war es so ein bisschen das, ich sag mal, das Kicken und das Boxen auf der Bühne. Heute ist es eher so das sehr harte Moschen und auch teilweise so dieses, so diese pure Aggression irgendwie rauslassen. Auch was jetzt über die Bands hinweg zu tun oder auch was mit dem Alter zu tun?
Oh, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Tatsächlich springe ich gerne immer noch in die Höhe, das mache ich ganz gerne, tue ich nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen und ich glaube, das ist auch eine Sache des Alters, ne? So, ich merke tatsächlich, jetzt bin ja immer noch recht rüstig für mein Alter, nichtsdestotrotz, wenn wir Konzerte spielen, dann merke ich das heutzutage anders am nächsten Tag, als ich das noch vor 10 oder 15 Jahren.
Jedes Mal, weiß ich, mache dann irgendwie morgens dann so Instagram auf und denke mir so, habe sofort schlechte Laune, weil ich dann Kevin beim Training dann sehe und ich so, oh, ich fühle mich wieder schlecht. Weißt?
Nils, wir können die Katze aus dem Sack lassen, auch das ist der Grund, warum ich diese Videos mache. Schön Schuld und Scham induzieren.
Ja, sehr geil.
Nee. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist, glaube ich, natürlich gewachsen, Stefan.
Ja.
So. Das, was ich jetzt tue, finde ich, passt einfach besser irgendwie zu dem, was jetzt gerade so ist.
Aber ihr macht ja auch, sag ich jetzt mal, mit Optimist und Sound. Da würde das aber auch nicht passen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass bei Optimist das dann optisch irgendwie passen würde auf einer Bühne mit irgendwelchen Kicks oder so. Ich finde da, wenn du bei Optimist auf der Bühne bist, deine Körperspannung ist eine andere. Weißt du, was ich meine? Also bei End of Days war das mehr, ja, wie soll ich das sagen, Athletik, ne? Vielleicht.
Und jetzt ist es mehr Anti-Human.
Nein, jetzt ist das mehr, ich finde, so mehr Wut, oder wie ich dazu sagen könnte.
Ja, also man merkt so
dann, deine Körperspannung ist anders. Ich habe letztens noch deswegen auf Vorbereitung auch zu dieser Folge habe ich dann mal ein bisschen bei YouTube mal durchgeguckt, habe mir nochmal eure Videos angeschaut, habe nochmal ein paar Live-Performances mir dann angeguckt und habe gedacht so, ja, ganz klarer Unterschied zu End of Days, ganz klarer Unterschied zu den Kevin von 10 oder vor 15 Jahren, aber in der Intensität nicht geringer.
Nein, ja, das meinte ich damit auch
nicht. Nein, das glaube ich auch nicht, dass du das meinst, aber das könnte halt eben verkehrt aufgefasst werden, ne, wenn man das so...
ich glaube, kann es sein, damit, dass es genauso eine intuitive Geschichte ist wie mit den anderen Dingen einfach?
Absolut, ich bin... Ja. Ich muss berufsbedingt natürlich nachdenken Und ich glaube, dass das gut ist, dass
man... Nils, hör zu.
Über die Dinge, die man...
Es gibt Menschen, die müssen nachdenken im Beruf.
Ja. Die man tut oder sagt, nachdenken muss. Manche Dinge fließen einfach so. Ne? Auch wenn sich das so ein bisschen spirituell angehaucht anhört. Ja. Aber das kommt einfach, wie kommt da? Ich mache mir da keine Gedanken drum, wie was aussieht oder was ich jetzt machen soll. Die Jungs spielen den Song und ich darf dabei sein und mache das, was ich zu machen habe.
Ja.
So.
Ja.
Und
ja.
Mehr ist das ehrlich gesagt nicht, ne?
So. Ja gut, aber ist ja auch als Optimist so die Band, auch da merkt man, dass es so, wenn man sich das anschaut oder auch die Songs hört, also auch absolut Einheit, genau wie bei ja. End of Days. Ja. Ne? Und ja, aber das ist tatsächlich auch klar vom Sound her anders. Ne? Von, natürlich sind da auch andere Personen mit an Bord und gar keine Frage. Aber wenn du jetzt mal, wie gesagt, zurückguckst, End of Days, dann gab es einen Line-Up-Wechsel, dann war der Kai dann dabei, Sven war da länger auch noch mit dabei und wie gesagt, Frankie sowieso als Konstante, Thorsten und dann ging es halt, sag ich jetzt mal, zeitlich in Richtung Hate M-Sims.
Genau.
Wie war die Zeit für dich, wenn du daran zurückdenkst?
Ach, ich glaube, wenn man retrospektiv guckt, dann macht das Gehirn manchmal ein Knoten und man sieht Dinge besser, als sie waren.
Romantisiert,
genau. Mhm. Idealisiert vielleicht auch. Mhm. Ich kann dir sagen, dass die Zeit um Hate Anthems herum eine der schönsten in meinem Leben war. Das hatte auch mit der Hate Anthems zu tun, aber auch noch mit anderen Faktoren. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Mhm. Und rein von einer musikalischen Perspektive, wir hatten zwischen 2001, 2003 hatten wir mit End of Days einen richtigen Hänger. Wir sind mit dem Demo, das ging dann ganz gut ab, haben viele Konzerte, oder in Anführungsstrichen viele Konzerte gespielt. Und dann war so ein bisschen, oh scheiße, die Luft ist raus. Und dann haben wir aber nochmal, das weiß glaube ich kaum einer, ich weiß gar nicht, ob ihr das besprochen habt mit dem Toddy, wir haben ja noch schon mal vor der Hate Ends versucht, das aufzunehmen.
Ja. Ach doch, kurz angerissen, ne?
Ja, genau, ja, kurz
genau.
Angerissen.
Ganz genau. Das, ja, ja. Katastrophe, kann ich euch sagen. Das ist so in die Hose.
War das die gegangen. Geschichte, wo ihr mit jemandem zusammengearbeitet habt, der keine Ahnung davon hatte?
Der keine Ahnung hatte, ja. Und die prägnanteste Erinnerung, die ich an die Zeit hatte, das war auf so einem, Bauernhof, das Studio. Und der Mensch, der das Studio hatte, der hatte seine Freundin auch in Wohnortsnähe, die Oma hatte auch gewohnt. Und als ich dann eingezogen habe, kam die Freundin mit der Oma und stand in dem Aufnahmeraum. Und ich habe noch gedacht, jetzt ist die Oma da in dem Raum und du musst irgendwas rumbölken. Und ich bin, die Oma stand dann da und ich habe angefangen zu singen und bin dann in den Aufnahmeraum und der Oma ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich habe mich, einfach nur in Grund und Boden geschämt.
Lange was natürlich geholfen hat, eine gute Performance abzuliefern.
Absolut. Weil da war mal, war ich Anfang 20, da sieht man dann nochmal anders und ja, gibt der ganzen Sache eine andere Gewichtung oder Wichtigkeit. Diese Aufnahme war die absolute Katastrophe und wir haben uns entschieden, das nicht rauszubringen und sind dann aber nochmal mit den Jungs von Settle the Score und hier namentlich dem Matthias Naun, auch nochmal schöne Grüße an Matthias, der hatte ein Plattenlabel, das hieß Spill the Blood. Spill the Blood. Ja. Und der hat uns das Angebot gemacht, Jungs, ich bringe das raus. Und dann sind wir damals zum Sonic Sound Studio gegangen und haben beim Achim Kaiser aufgenommen. Mit dem, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, hatte ich nämlich gestern ein Telefonat, ob der Hate Anthems. Und
ach, wie geil.
Und da waren wir im April im Jahr 2003. Und dann haben wir die Hate Anthems aufgenommen und die kamen dann im Oktober, November des gleichen Jahres raus und von da an ging es wirklich nochmal bergauf in Anführungsstrichen. Gerade hier im Pott, da war einiges los, als das rauskam, als Unbreakable auch released wurde. Und das hat uns ehrlich gesagt und die folgenden Konzerte auch die Situation mit Alvaran eingebracht oder haben uns fast eingebracht. Wir haben dadurch den Deal mit Alvaran bekommen, so. Und weitergedacht auch dann die Dedicated to the Extreme dann rausgebracht. Ne?
Wie waren denn die Shows zu dem damaligen Zeitpunkt von Hate Anthems? Also ich weiß, dass die Hate Anthems bei mir und auch bei vielen anderen aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis einen riesen Impact hatte.
Ja.
Also da haben wir alle gestaunt. Also komplett durch die Bank, ob das jetzt die Hardcore-Kids, die Metal-Kids oder sonstige waren, haben alle gesagt so, wow.
Ja. Ja, das Spannende war ja halt einfach, dass die Sachen so auf einmal kombiniert
vorlagen.
Ja,
aber keiner hatte die Band End of Days so auf Scheibe. Ne? Wir wussten alle...
Ich klar. Ja gar nicht. Also,
ja, du hast in Hecken gepennt, Alter.
Ich habe in Hecken gepennt. Das wird jetzt auch... Das dauert. Ja, muss dann ab jetzt. Aber kannst du dich noch an Duisburg erinnern, als
ich du eine zu Hecke gelegen
von
hast?
Euch gekommen, wo wir uns das erste Mal nach so vielen Jahren wiedergesehen haben?
Da, das war unten in dem Keller, da haben Sky's The Limit gespielt.
Oh, das weiß ich nicht mehr, wer da noch gespielt hat. Ja.
Und da hatten wir die aber noch nicht draußen.
Nee, das war unmittelbar davor.
Genau, war unmittelbar. Genau. War in dem gleichen Jahr, war das davor und... Ja, die hatte Impact schon. Das hört sich jetzt so an, als wären, hätten wir danach einen Durchbruch gehabt und wären Weltstars geworden. Sind wir nicht. Wir sind ja auch mit der Dedicated. Wir sind
Bottrop-Stars geworden.
Ach, scheiße.
Aber innerhalb der Szene.
Innerhalb der Szene kannte man das. Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem ganzen Star-Ding.
Aber das einzig vergessen, das war halt alles eine sehr intensive Zeit.
Das war eine intensive Zeit und die hat im Pott auch einiges weggebombt. Auf jeden Fall. Das hat unsere Shows tatsächlich... Nochmal von den Zuschauern, die da gekommen sind und auch von den Publikumsreaktionen, was eigentlich das Wichtige für uns war. Ja. Da ist nochmal einiges abgegangen. Und um das zu sagen, früher wurde im Pott sehr, sehr hart getanzt. Und,
und da wurde hart getanzt.
Und da war auch auf den Konzerten nicht immer, aber teilweise richtig, richtig Abriss.
Mhm, kann ich mich dran erinnern.
Aber hattest du auch mal gesagt, wo auf der Bühne standest und so, was machen die da? Die schlagen sich kaputt. Ich glaube, da muss mal einer was sagen, dass die sich mehr beruhigen müssen.
Ja.
Ja, da ging's
heiß. Ja, wollte ich gerade sagen, die einen haben hart gezanzt, ich war hart am Glas. Also, ja, das war so eine andere Zeit. Aber hattest du dann das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ich war ja auch nicht bei allen Shows dabei, aber ich fand, als die Hate Anthems kam und ihr Shows gespielt hat, war das Publikum aber auch gemischter, oder? Also ich fand, da waren dann, also früher Surface oder die ersten End of Day Sachen, weiß ich, habe ich jetzt auch, wie gesagt, nicht so wirklich auf Scheibe. Aber ich fand immer, die Lager waren natürlich sehr separiert, ne? Metal, Hardcore. Aber ich fand immer so End of Days, die haben tatsächlich nur so eine Schnittmenge immer gehabt, wo viele aus dem Hardcore gesagt haben, yo, ey,
alles Metaller hart. Hingegangen.
Ja, genau, ne? Und wo dann auch die Metaller hingegangen sind und gesagt haben, was sie hat, die haben aber auch. So Einflüsse oder zeigen halt Sachen, die auch für den Metaller interessant sind. War da so gefühlt, dass sich das Publikum auch verbreitert hat mit der Hate Anthems oder?
Also, da müsste ich, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß, dass wir unterschiedlichste Reaktionen von Leuten gekriegt haben, jetzt nicht unbedingt in Form von, es waren Metaller und Hardcore-Leute auf den Shows oder im Publikum, sondern dass uns Leute, die aus beiden Lagern kamen, angesprochen haben. Unter anderem auch wirklich Metaller, die, was ich Anfang, Mitte der 90er schon dabei waren und gesagt haben, ey, das hört sich cool an, das erinnert mich an die und die Band und die hat seit zwar irgendwie eine Hardcore-Band, aber irgendwie hört ihr euch super nach Metal an.
Ja.
Und das, letzten Endes hat das ja genau auch das.
Ist ja genau das gewesen halt, ne?
Vielleicht auch mit dem Gesang, aber wenn du unsere musikalische Sozialisation anguckst, wir sind sowohl mit Hardcore als auch mit Metal und Trash und Death Metal sind wir groß geworden.
Ja.
So, und das hörst du einfach auch auf jeder End of Days Platte. Ich meine, ja. So viel haben wir nicht rausgebracht.
Die Disco.
Aber die Mini-CD und die Dedicated danach und 2009 auch der Demo, das ist halt genau die Summe an Sachen, die wir so hören. Und ja, wir haben immer Leute aus beiden Lagern angesprochen. In der Anfangszeit vornehmlich Hardcore-Kids, auch Hardcore-Leute, die eher dem metallischen Hardcore zugewandt waren, also Leute, die All Out War zum Beispiel gut fanden, hatten jetzt auch einen guten Zugang zu End of Days beispielsweise. Aber es waren auch immer Oldschool-Death-Metaller dabei, die gesagt haben, ey, finden wir cool euren Style. So, mit der Dedicated hat sich das ja dann nochmal ein bisschen verändert.
Klarer verschoben halt. Ne?
Klarer verschoben. Ja. Da waren dann weniger Hardcore-Leute auf den Shows. Ich hatte in meiner Wahrnehmung auch das Gefühl, dass viele Leute, die End of Days schon von Beginn an supportet haben, die eher aus der Hardcore-Fraktion waren, die haben wir ein bisschen verschreckt damit. So, ne? Das war dann nicht mehr ganz so die Baustelle. Aber das war halt dann auch
das. Aber ich glaube, dass sie da heute auch anders drüber denken würden.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das
ist das, was ich mitkriege, wenn ich jetzt auf Shows gehe. Ich gehe sowohl auf Metal-Shows als auch auf Hardcore-Shows und ich finde, das ist tatsächlich offener und diverser geworden. Absolut. Das finde ich gut. Also du hast wirklich junge Kids mit Anfang 20, die Death-Metal-T-Shirts haben und hart im Pit abgehen. Und dann feiere ich. Das finde ich gut.
Aber haben wir ja auch in Köln gesehen, als wir Nasty da gesehen haben.
Ja, absolut. Also ganz ehrlich, ja, die Show also, Frozen Soul Nasty ist mir das Herz aufgegangen, weil das gab keinen Stress, waren unterschiedliche Musikrichtungen da, ja, unterschiedliche ja, Lager ja, und wurde hart gefeiert und jede Band wurde supported. Das fand ich wirklich richtig gut.
Vorbildlich.
Ja, ja. Das war, und ich rede hier von Dying Fetus. Dying Fetus hat ja, ja eine harte Fanbase auch.
Ja, 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 klar, ich so, weiß.
Und dann hast du die vier Gammels von Nasty da auf der Bühne, weißt du, die einfach ihren Schuh runterspielen. Ja. Das fand ich schon wirklich beeindruckend, ja, da hat mich sehr gefreut für alle.
Wie gesagt, Stefan hat ja von dem Konzert berichtet, ja, und
habe ich gehört, ja, ja.
Auch da, muss ich kann ich immer nur sagen, super, finde ich geil, überhaupt gar keine Frage, hätte ich aber so nicht mit gerechnet.
Ja. Gut, hatten wir auch schon mal gesprochen. Ne?
Wollte ich gerade sagen, ja, aber ja, nichtsdestotrotz.
Du rechnest ne? eigentlich nicht damit, dass es so gut funktioniert, ja, und wenn es funktioniert, ist es natürlich umso geiler dann. Ne?
Ja, aber ja, das, was da war, ist halt 20 Jahre vorher. Naja, ja, also die ja, Eight Anthems genau, ist 2003, wir sind jetzt
ey, andere 2023. Zeit, andere Zeit. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Spuma die Hardcore-Szene war damals halt auch nicht die Open-Mindeste.
Ach, ja? Ey, ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke an 2003 oder Anfang 2000er, ich war so ein Hardliner in vielen Sachen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich früher im Roxy oder im Turk unterwegs war und da war ein Typ mit kurzen Haaren und da hat er irgendwie ein Shirt angehabt von Suffocation, habe ich gesagt, jetzt zieh das aus. Hm. Ne?
Ja gut,
ich weiß, Phasen tatsächlich, ne? Also da.
Gut, ich kenne halt die Phasen auch noch, wo wir dann jedes Wochenende nach Belgien zu einer Show gefahren sind. Sobald, ja, sobald die Mädels mit Bandana kamen, wusste ich, ich gehe aus dem Pit oh, raus, ne?
Da ja, waren die Belgier und die Holländer und insbesondere die Belgier waren da auch Vorreiter, insbesondere mit Age 1000
ja, ja,
und Metal
ja,
Mosh und ja, da war noch mal eine andere, ja, noch mal eine andere Härte anführen.
Also eine Leier-Show in Kortrijk zu sehen, da war eine andere, Phase. Das ja, war schon krass.
Erzähl.
Nee, aber ich glaube, ich das war halt, ich glaube, ich habe damals zum Beispiel Kautreik auch als Headliner Earth Crisis gesehen. Mhm. Vorband waren, glaube ich, Length of Time und Liar. Mhm. Und alte Scheiße. Also das war, die haben die Bude also wirklich zerfickt. Das muss man wirklich sagen. Also das, was bei Earth Crisis ging, war cool. Aber was bei Length of Time und bei Liar ging, da hast du einen Pit gehabt, der fast nur aus Mädels bestand teilweise und die haben sich so verschwartet, das war unfassbar. Ne? Also es waren so Phasen, da bin ich halt auch mit einem weißen T-Shirt aus dem Pit rausgekommen und ich habe 15 verschiedene Fußabdrücke auf dem Rücken gehabt.
So, ich habe da einen Lippenstift.
Nee. Also ich habe alle,
wenn dann eher Blut.
Ich habe alle Marken verewigt gehabt auf meinem Shirt.
Ich habe also, so ein sexy Typ, der dir Küsschen verpasst.
Ja, du konntest
haben,
auf jeden Fall alles sehen, also von New Balance über Nike, über Adidas, das war alles vertreten auf dem Shirt. Das war echt krass. Das war krass.
Ich glaube 2019 oder 2020 auf dem IPA-Fest gespielt und da haben Length of Time auch gespielt. Wir haben bei irgendwann nachmittags und die gespielt und die haben geheadlined auf der kleinen Bühne. Dann war ein kompletter, auch nach 20 Jahren noch, war bei Length of Time ein kompletter Abriss. Ich hatte
krass,
war angerührt, das noch zu sehen. Das war wirklich richtig schön.
Glaube.
Der Ross hat beim Optimist Set einen Song versucht mitzusingen, bis Frank bewusstlos geworden ist. Am Schlagzeug.
Mal wieder.
Oh nein.
Am Schlagzeug.
Oh nein.
Nichtsdestotrotz war das eine sehr, sehr schöne Show für uns und war ein schöner Tag.
Genau. War das wieder aber so heiß oder was?
Ja, da war bullenheiß ja, da drin.
Also die Hyper-Shows, die ich bisher mitgekriegt habe, waren immer Bulle heiß und die Sonne steht auch immer so, dass ja, die komplett auf der Bühne steht und du komplett in der prallen Sonne da stehst.
Ja, aber da muss man aber auch.
Als wir damals ja, da gespielt haben, nach uns Skinless gespielt.
Ja.
Da kann ich mich noch dran erinnern, das war auch mega anstrengend. Das war so heiß.
Aber dass du nichts so mehr siehst, weil der Schweiß die ganze Zeit in die Augen tropft, ne?
Also unangenehm, weil die halt so ausgerichtet ist, die Bühne, dass die Sonne halt komplett da reinknallt. Und auch wenn die überdacht ist, so, das ist einfach mega beschissen.
Ja, da wollen wir an der Stelle mal den Frankie in Schutz nehmen.
Auf jeden Fall.
Nee, also von daher, als Schlagzeuger bei so einer Hitze.
Gar keine Frage.
Ey.
Das war wirklich bullenheiß und da ging es, glaube ich, nicht nur dem Frank so, sondern.
Eigentlich musste so einer ins Planschbecken stellen, ne?
Ja, ja.
Also,
wollte ich gerade sagen. Ja,
aber du musst einfach unendlich viel saufen, ja, damit du das irgendwie schaffst.
Ja,
aber also jetzt Wasser. Nicht
ja, ja, klar.
Nee,
klar.
Nicht Bier.
Ja,
ja. Sonst schaffst du das gar nicht.
Wenn der Hüte läuft, als reinkommt, ne? Ja, ja.
Nein, deswegen, ey, überhaupt gar keine Frage. Aber nochmal einmal zurück zu End of Days.
Jo.
Ne, Head Anthems raus.
Ja.
Ne, Dinge haben sich verändert, Dinge sind besser geworden. Manche Sachen vielleicht anders mit aller Wahrscheinlichkeit, denke ich mal. Wie war denn danach die Idee von der Band? Man hat ja irgendwie so einen Fahrplan. Ne? Man sagt, Ne, man hat jetzt eine EP rausgebracht, so, weiß nicht, war dann vielleicht die Idee dann zu sagen, okay, gut, Shows, mehr Shows, intensiver oder wie war dann damals, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, der Zeitraum von der Hate Anthems zur Dedicated war jetzt ja auch nicht so lang.
2 Jahre.
Genau, aber da waren 2 im Grunde genommen doch schon, denke ich mal, intensive Jahre, oder?
Ja, wenn ich das recht erinnere, schon, aber wir haben die Hate Anthems rausgebracht und haben erstmal genossen, in Anführungsstrichen, was damit so passiert. Jetzt darf man nicht vergessen, gab es viele Bands im Pott, die zu dieser Zeit wirklich einen Sprung gemacht haben. Da war End of Days noch aus meiner Sicht noch eine der kleineren Bands oder bei denen es am wenigsten so ging. Erinnert euch an Zero Mentality. Mhm. Ja. Bei denen ging es irgendwann richtig durch die Decke, genauso Black Friday. Richtig, ja, stimmt, gute Bands. Stimmt. Die haben einen anderen Sound gemacht als wir, aber die haben sich auch richtig erstens den Hintern abgespielt, viel mehr als End of Days zu dieser Zeit, haben viel mehr Eigeninitiative gezeigt und die hatten auch wirklich Resonanzen teilweise bei Shows, da kann man nur den Hut vorziehen. Mhm. So, und bei End of Days ist das, ja, wir hatten mal auf der MySpace-Seite einen MySpace. Spruch, da stand End of Days, Larifari since 99. So, und das kann man, ja, war immer mal so zwischendurch, dass sich da der Klüngel eingeschlichen hat. Das ist relativ natürlich gewachsen. Wir hatten aber keinen festen Plan. Und dann hatten wir dennoch Erfolg, in Anführungsstrichen, konnten das ein oder andere größere Konzert auch spielen, haben dann mit Madball nochmal gespielt, haben, glaube ich, hier die Persistence-Tour, haben wir in Essen. Ja,
Madball haben wir Papestraße zusammen damals mal nicht gespielt, ne?
Das war auch, aber noch vorher.
Ach, davor.
Das war in der Matrix, okay, ja, zum Beispiel. Matrix.
Okay.
Da gab es ein paar Shows, die größer waren oder für unsere Verhältnisse damals größer waren. Und dann kam das Pressure Festival 2004. Das war für uns sehr, sehr gut.
Ja.
Genau, da war richtig Abriss und wir haben da, glaube ich, damals fast alle unsere T-Shirts ausverkauft. Das haben wir vorhin noch nie so erlebt. Das war das erste Mal.
Ja, ich habe ja den Merch damals gemacht.
Genau.
Ich weiß, das hat er aus erster Hand.
Das war sehr...
War Heavy Rotation, sagst du?
Nee, also das war krass. Das war mit Hatebreed und ich glaube, Crowbar hatten auch gespielt an dem Tag.
Ja.
Ja.
Und,
war das die erste Giesenberg-Geschichte?
Nee, zweite
Giesenberg. Nee, das war die erste Giesenberg-Geschichte. 2003 war das in der Funbox Amelie.
Ja. War noch in der
oder
Funbox?
Amalie, ich weiß nicht.
Nee, genau, aber das war das erste Mal der Giesenberg.
Ne? Erste Mal 2004. Giesenberg.
Ah, dann doch erste Mal. Ich habe gedacht, das wäre das zweite Mal.
Du warst 2005 dabei.
2005? Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ich krieg das. Ja. Aber bei der Crowbar schon? Nein, mit Crowbar, da war ich da auch, als sie gespielt haben.
Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich irgendwann den Merchstand dicht machen konnte, weil halt nichts mehr da war.
Krass, ja.
Und ich mir dann Hatebreed von der Bühne aus angeguckt habe. Die hatten geheadlined an dem Tag.
Ja.
Und da weiß ich noch, dass Sascha Hemig, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, schöne Grüße.
Ich kann mich dran erinnern.
Cappy war irgendwo wieder, hatte wieder seinen Busenblick drauf und stand mitten im Pit mit Bier, Sternhagel voll um den rum, Circle Pit. Alles hat sich bewegt, alles hat sich geschlagen.
Und er stand da.
Und er stand mittendrin. Und
wir waren ungefähr, ich weiß nicht, 100 Meter weit entfernt von Sascha. Wir konnten aber sehen, dass sein rechtes Auge in die linke Hosentasche schielt. Der hatte richtig einen im Kahn und war absolut entspannt. Das sah so aus, als hätte, würde er sich im Stadion ein Spiel angucken. Und der war im Auge des Sturms und um den herum war einfach nur, wie bei Braveheart, so, die sind einfach mal so Schlachtfest. Und er stand da, als würde er sich Brötchen kaufen.
Aber das war damals auch krass zu sehen, weil du hattest wirklich vorne diesen Monster Circle Pit. Das war ja diese Eishalle da.
Ja, ja,
ja.
Und du hast vorne über die komplette Breite einen Circle Pit gehabt. Mhm. Dann hast du das Mischpult gehabt. Rechts und links von dem Mischpult waren nochmal so kleinere Pits. Und dahinter war alles mit Moschern voll. Alles nur Headbanger. Ey, das war von der Bühne her echt richtig, richtig krass.
Ja.
Also, habe ich noch nie so in der Form gesehen. Ja. Auch später nicht nochmal in der Form gesehen. Das war so heftig. Ich weiß nicht, wie viele haben da reingepasst? 5.000? 6.000?
Giesenberg-Halle, ja.
Also, weiß ich nicht mehr.
Oh, hätte ich jetzt war, so, würde ich jetzt sagen. Aber war eine geile Zeit,
das
oder?
Das war sehr schön. Und dann war ja schon der Sprung von der Hate Anthems zu Dedicated jetzt nicht. Heutzutage würdest du sagen, ja gut, Blastbeat hat jeder, weißt du? Ja, ja. Heutzutage, heutzutage haben Hardcore-Bands teilweise Blastbeats, weil ich absolut feier. Damals war das in Anführungsstrichen Novum, nicht im Death Metal, aber als Hardcore-orientierte Band ein Blastbeat zu haben. Ja. Ja. Da, wir haben das erste Mal gespielt, haben die Leute uns angeguckt und gesagt, was ist das denn? Weißt du, manche
Warum spielt der Typ das?
Manche fanden das richtig doof und manche fanden das cool. So.
Ja.
Genau, und ja, mit der Dedicated ging es dann in Anführungsstrichen dann richtig los. Ne? Mhm. Ich meine, dann warst du ja auch irgendwann dabei.
Genau.
Dann kam halt auch die Touranfragen. Dann haben wir erstmal die Release-Show gespielt am 30.
Hat der Thorsten mir vor kurzem noch ein Video zugeschickt.
Das ist abgefahren. Das ist absolut abgefahren.
Wahnsinn, ne?
Da haben wir zwei Konzerte hintereinander gespielt. Dennis, erinnere dich.
Ich weiß.
Da haben wir die Release-Show gespielt. Oben.
Das war die
Papestraße.
Ja, genau.
Wo auch sehr gut gefüllt war, wo noch das Licht anging.
Ja, beim letzten Song.
Genau.
Wo ich im Nachhinein festgestellt habe, dass ich auch da war. Genau,
ja. Und dann haben wir einen Tag später oder zwei Tage später, ich bin mir nicht mehr sicher, am 1.5. in der Matrix auch nochmal mit Hatred gespielt.
Ja, genau. So. Da kann ich mich auch noch wunderbar dran erinnern. Ja, aber wie gesagt, das war sehr steile Zeit.
Das war steil.
Ja, auch die ganzen Recording-Sessions, die da waren in Dänemark, aber da haben wir auch mit dem Thorsten auch schon lange drüber gequatscht. Da war sehr all Songwriting oder ganze drumherum, das war alles sehr, sehr kompakt irgendwo.
Wir haben eine schöne Fahrt nach Dänemark gehabt, oder?
Ja, hatten wir.
Ja. Ich kann sagen, ihr kam irgendwie dazu. Oh,
nicht die Rückfahrt, ich meine die Hinfahrt. Wir haben Spaß gehabt.
Das war schön.
Das war eine schöne Fahrt.
Das war sehr schön.
Ja. Wir haben echt viel verrückte Mucke gehört.
Aber auf dem Weg nach Dänemark kann man auch viel verrückte Mucke hören. Du bist ja ein bisschen auch unterwegs.
Da waren wir so 7 Stunden. Wo hat der bei Aarhus hat er gewohnt? Ne? Das ist
schon
laut Dänemark. Aarhus.
Ja, so etwas über der Hälfte. Ja,
war schon sehr geil. Naja, aber das war aber auch tatsächlich so, als ich dann damals bei End of Days eingestiegen bin und dann auch da Thema Blastbeats und so, da habe ich auch gedacht, so, wow, okay. Ja. Ne? Für mich natürlich.
Wollte ich gerade sagen.
War jetzt tatsächlich keine neue Erfindung, weil kannte ich ja von meinen Bands vorher. Aber war auch irgendwie die logische Konsequenz. Also wenn man sich so End of Days angeguckt hat, so wie die Entwicklung auch immer war, war da eigentlich auch logisch. Im Nachhinein betrachtet. Oder wie empfindest du das? Also,
ja. Weiß ich nicht, ob das logisch war. Das hat sich auch irgendwie so.
Aber alles andere wäre doch irgendwie wieder ein Schritt zurück gewesen, oder? Oder hätte Stagnation bedeutet?
Ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten auch noch mal ein gutes und solides, eher Hardcore-lastigeres Album geschrieben. Ich glaube, dass wir mit Unbreakable und Worthless...
Ja, okay.
Ich glaube, dass wir das in dem Bereich auch sehr stark waren.
Ja.
So, und da hätten wir auch noch mal ein gutes Ding in der Richtung schreiben können. Da glaube ich auch. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin absolut stolz auch auf die Dedicated, ne? So ist das nicht. Das war schon gut so, dass wir das gemacht haben.
Nee, absolut. Aber wie gesagt, so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich da, wie gesagt, Demo, Hate Anthems, Dedicated, ist irgendwie so schlüssig in sich. Weißt du, was ich meine? Deswegen, also ich glaube, ja, man hätte noch ein Hardcore, solides Hardcore-Album schreiben können.
Aber du meinst, man hätte noch einen Zwischenschritt gehen können?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob dann tatsächlich da, sag ich jetzt mal, ja, ob man sich dann vielleicht auch wiederholt hätte, weißt du, was ich meine?
Möglich.
Ja. Keine Ahnung, also da war ja, wie gesagt, also retrospektiv gesehen, weil das ja so eine Zeit, da war ja viel, also mit Frank, der dann angefangen hat, am Schlagzeug neue Sachen auszuprobieren, ne, Thorsten, der viele Sachen dann für sich dann auch wieder neu entdeckt hat, in Anführungsstrichen, ne, weil er ja auch so diesen klassischen Metal-Background eigentlich auch hat, ne, und dann wieder darauf mehr zurückgegriffen hat, du viele Sachen, die du ja schon immer irgendwie ja einfach gemacht hast, aber auch anders gemacht hast und so weiter. Das war irgendwo ja eine Mischung aus Back to the Roots, aber doch irgendwie neu.
Hm.
Also von daher, meiner Meinung nach, war das damals alles im Fluss und natürlich. Weißt du, was ich meine? Da war einfach die logische Konsequenz daraus, dass End of Days vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach das gemacht haben, was sie gemacht haben.
Hm.
So. Deswegen aber, naja.
Zwei fette Touren, ne?
Dedicated, genau.
Zwei fette Touren, tatsächlich. Zwei fette Touren haben mich auch eine Ausbildung gekostet. Ja, wenn ich selber schuld, hätte man auch alles hinkriegen können. Aber
stimmt, das haben wir bei Sports and Wellness, ne?
Nee, das war danach. Ich habe mal angefangen, an einer deutsch-holländischen Schule eine Physiotherapie
aufzunehmen. Ach ja, genau. Ey, boah, habe ich gar nicht mehr zusammengekriegt. Ja, ja.
Ach so, lass mich raten. Und es war rein theoretisch keine Zeit, überhaupt eine Tour zu machen wegen der Ausbildung. Genau. Und hast du dich dann für die Tour entschieden?
Genau.
Ah, okay. Okay.
Fand ich damals eine sehr weise und kluge Entscheidung. Heute würde ich...
Idiot!
würde ich das anders bewerten, aber damals meinte ich, das wäre genauso richtig. Und dann sind wir tatsächlich im Sommer 2005 mit Napalm Death und Diecast auf Tour gegangen, hat der Thorsten damals auch schon gesagt. Und dann im Oktober desselben Jahres tatsächlich sind wir die allererste Hell on Earth Tour gefahren mit den damals schon relativ bekannten As I Lay Dying, mhm. Heaven Shall Burn, Evergreen Terrace, Agents of Man, die Lumpen aus Münster von Niera und wir. Und für As I Lay Dying, aber insbesondere für Heaven Shall Burn und für Niera ging es halt danach wirklich auch richtig, richtig krass ab.
Ja,
das Wahnsinn, war für die, ich meine, HSB waren damals schon groß und die hatten damals schon eine sehr lange Geschichte. Nach dieser Tour war für die aber klar, in welche Richtung es gehen. Und für Niera ging es dann auch.
Aber da war aber auch der Sound, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich absolut irgendwie auch gefordert war.
Da haben sie den Zeitgeist mitgetroffen.
Total. Ja.
War alles nicht hundertprozentig meine Mucke. Das war mir alles zu melodisch und zu dudelig. Und wir kommen eigentlich musikalisch aus einer anderen Ecke. Wir haben da auch musikalisch mit End of Days eigentlich nicht reingepasst. Mhm. Wir hatten auch, glaube ich, nicht, also im Vergleich zu den genannten Bands, die schlechtesten Reaktionen. Teilweise hatten wir wirklich richtig gute Shows, so, aber in dem Package sind wir musikalisch, genauso wie Agents of Man, aus meiner Sicht ein bisschen fehlplatziert gewesen. Das soll nicht heißen, dass die Tour nicht unfassbar großen Spaß gemacht hat und dass wir nicht auch tolle Shows hatten, aber die meisten Leute waren für HSB, As I Lay Dying und Niera da. Und die haben auch wirklich
alle abgeliefert. War das tatsächlich die erste Hell on Earth?
Das war die allererste Hell on Earth Tour, genau.
Krass. Ja, die und ich war jetzt vor kurzem auf Hell on Earth in Dortmund.
Ja, richtig.
Absolut.
Krass, ja. Habe ich nicht gewusst, dass das die erste war.
Ah,
ja.
Die allererste, 2005. Mhm. Genau, und dann... Ja. Und dann...
Bist du nach Hause gekommen und dann habt ihr gesagt, komm, jetzt machen wir das nächste Album.
Nee.
Oder wie war das damals?
Also ich werde hier nicht zu privat.
Nein, da meine ich auch gar nicht, um Gottes Willen.
In diesem Podcast. Ich glaube, dass wir nach dieser Tour und insbesondere der Sänger der Band einige Dinge im Privatleben zu klären hatte. Und da war dann auch erstmal so ein bisschen, wir haben zwar weiterhin Konzerte gespielt, aber jeder musste sich so um sein Leben kümmern, weil wir damals bereits Mitte 20 waren.
Ja, ja, gut, klar. Ja.
Irgendwann war Zeit zu sagen, pass mal auf, wir müssen uns der Realität stellen. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach von der Band nicht leben können. So, ne? Auch wenn man gerne gesagt hätte, oh, komm, ey, hier, oh, und nur Musik machen, bla bla bla, Bullshit. Als Allerwichtigstes, glaube ich, das ist so das, was ich daraus gelernt habe, Leben auf der Kette kriegen in allen Bereichen und dann kannst du gucken, was du mit der Musik machst. So sehe ich das zumindest. Und das war Zeit, das danach zu holen. So, und das war eine harte Idee. Ich gucke den Stefan an, der kennt da ein paar Details mehr. Das war eine harte Zeit und die war wichtig, da nochmal durchzugehen. Und dann war auch Zeit, sich beruflich in einer Art und Weise gut aufzustellen, dass man so dieses Leben führt.
Lehrreich. Ja, aber wie ist das denn dann mit der Band dann weitergegangen?
Wir haben dann nochmal vereinzelt Shows gespielt, die auch gar nicht mal so schlecht waren. Das hat auch Bock gemacht. Und irgendwann, so 2006, haben wir den Faden verloren. Und haben dann wirklich, wir haben das nicht aufgelöst. Wir hatten nie eine Abschiedsshow oder dergleichen sonst. Aber die Luft war einfach raus.
Und haben wir alles so ein bisschen so im Sand verlaufen.
Es ist im Sand verlaufen. Ja. Und wir hatten, ich weiß, dass wir damals, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen kann, sind wir eingeladen worden von Michael Trengert. Der ist ja mittlerweile verstorben, der Chef von Metal Blade.
Ja. Ach ja, genau. Der hatte richtig, ja.
Genau, der hatte uns eingeladen.
Ich hätte das, als Toddy hier war, vertauscht. Ich hatte damals gedacht, dass das zeitgleich mit Alvaran gewesen wäre, dass da die Entscheidung gewesen wäre, entweder oder. Nein. Aber das hatte ich zeitlich völlig falsch einsortiert. Ja.
Wir haben ein Angebot mehr oder weniger von denen bekommen und haben uns dann entschieden, das nicht zu machen. Man hätte dann natürlich auch nochmal mit der einen oder anderen Person sprechen müssen, um zu schauen, inwiefern das rechtlich alles auch so geht. Ne? Ja. Wir haben aber tatsächlich uns entschieden, das nicht zu machen. Wir waren auch faul dazu, gar keine Frage. Thorsten stand auch nochmal vor Veränderungen in seinem Leben. Der hat ja schon davon geredet, dass er in Mannheim viele, ich glaube, 3 Jahre war.
Ja, ja, genau, die Ausbildung, beziehungsweise dieses duale Studium. Ne?
Genau. Ja, das passte an der Stelle nicht. Ja. So. Und hätte man das irgendwie auf die Kette gekriegt? Ja, glaube ich schon. Wir haben aber das aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht. Und dann gab es eine sehr lange Pause, ich glaube von 2, 3, 4 Jahren, bis wir uns 2009 nochmal zusammengerottet haben.
Und dann nochmal die Demo gemacht
haben. Die, ne? Demo gemacht haben, vor Shows gespielt haben. Und da war wirklich nochmal so kurz so ein Aufflammen. Da haben wir im Turok gespielt, das war sehr voll.
Ja, kann ich mich dran erinnern. War das die Show mit Obituary?
Nee, die kam irgendwann danach. Das war, glaube ich, Sommerfest mit Bühne, beziehungsweise mit Konzert im Turok, aber auch
da draußen. Da diese Geschichte, ja.
Und das war nochmal so, boah, geil, lass uns das doch nochmal probieren. Und haben dann das Demo aufgenommen und auch da ist es dann, ehrlich gesagt, haben wir da nicht dann weitergemacht und haben dann eine sehr, sehr gute Show gespielt. Wir sind von HSB eingeladen worden im Jahr 2010 zur Release-Show einer Platte, hab den Namen vergessen, in Jena. Und
war das die Veto oder?
Keine Ahnung, da kann ich dir nicht sagen. Mhm. Haben wir da die Release-Show gespielt und das war tatsächlich auch eine der besten End-of-Day-Shows, war pickepacke voll, war tatsächlich Abriss und dann kam nichts mehr, haben wir nicht mehr weitergemacht. Da war Ende sozusagen.
Ja, da war ja so dann eher ein stiller Abgang. Im Endeffekt.
Absolut.
Ja. Ja, Wahnsinn. Wie war das denn danach für dich, die Zeit? Ne, du hast gesagt, so Leben auf die Kette kriegen, Ordnung schaffen, genau. Dinge neu starten, neu bewerten, neu bedenken. Du hast dann, glaube ich, dein Studium der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik gestartet. Genau. Ne, und wie war das dann für dich damals? Du hast sich, sag mal, die Karten neu gemischt.
Ja.
Und wie war das vom Gefühl her, dass du gesagt hast, ja, okay, gut, neuer Lebensabschnitt, ich mache jetzt mein Studium. Aber hat dir die Musik gefehlt? Ja,
immer. Ja, absolut. Also manchmal ist das gut, einen Schritt zurückzugehen und mal was nicht zu machen. Mhm. So. Das passte auch gerade ganz gut, weil, wie gesagt, nochmal ein Studium aufgenommen und das ein oder andere im Leben gut sortiert, was wichtig war. Dann hatte ich zeitgleich noch den Boxverein, Fighthouse Essen e.V. Da habe ich einiges an Arbeit reingesteckt, habe zeitgleich noch Vollzeit studiert. Das war ja auch relativ viel alles.
War das auch in der Zeit, dass du bei Born from Pain kurz eingestiegen
bist? Ach scheiße, das war ja auch noch. Hab ich ganz vergessen.
Aber war das in der Zeit?
Nee.
Oder war das noch davor? Das war noch davor, ne?
Das war noch davor.
Ja, hau raus, lass hören.
Das war 2007, 2008 muss das gewesen sein.
Ich weiß nicht mehr, da wart ihr doch auch eine kurze Tour irgendwie unterwegs, ganz genau. Ne, wo du so massiv Probleme mit der Stimme hattest.
Ja, dann habe ich den von Born von Pain gesagt, ich konnte die einfach nicht leiden, die Penner.
Also ich habe gedacht, du musst dich über Holländisch reden.
Nein, der geht
auf die Stimmbänder.
Nein, das war eine schöne Zeit mit denen. Cool. Das muss 2007 gewesen sein, 2008. Ich kürze das ab, da habe ich sehr viele Telefonate mit dem Dom, der hinterher bei Born von Pain gespielt hat, geführt und auch der bei Zero Intelligence gespielt hat, Drift gespielt hat.
Ja, genau.
Wir haben zu dieser Zeit sehr viel telefoniert. Der Shea war raus aus der Band. Die hatten zwischenzeitlich immer mal Aushilfssänger. Und erst wollte ich das nicht. Das hat zeitlich gar nicht gepasst, weil ich da schon viel gearbeitet habe bei dem Fight House, ne, Fight Club. Weiß ich gar nicht mehr. Beim Andreas Büdecker.
Ja, so. Fight Club, glaube ich.
Fight Club, glaube ich, genau. Ja. Viel gearbeitet, studiert, bla bla bla. Und es passte eigentlich nicht, hab's dann irgendwann doch gemacht. Und das war eine super geile Zeit. Da hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich Mitte, Anfang der 90er absoluter Born from Pain-Fan war. Ich finde die Reclaiming the Crown und die Sands of Time und insbesondere die Mini-CD Immortality hat den europäischen metallischen Hardcore mitgeprägt. Born from Pain waren früher das härteste Brett. Hier in Europa tatsächlich. Und wenn Born from Pain hier mal im Pott gespielt hat, haben, da war Abriss und da war immer was los. Und das hatte so ein bisschen noch diese Schubkraft, wo ich gesagt habe, komm, mach's das. Zu diesem Zeitpunkt war das musikalisch nicht ganz mehr meine Baustelle. Ich mochte die Typen aber immer gern.
Welche Platte war zu der Zeit? War das die War, die rauskam?
Ja, ne? Absolut, genau. Ja. Und die fand ich auch solide. Wie gesagt, war für mich aber nicht mehr wie das alte Zeug. Hoffe, die Jungs nehmen mir das nicht übel, wenn sie das hören. Und,
da werden sie auf jeden Fall.
Werden sie auf ja, lange Rede, kurzer
Sinn. Die hören das gar nicht.
Wollte ich gerade sagen, hast du im Hintergrund gehört, da waren die Klappmesser, die gerade aufgegangen sind.
ja, und dann bin ich 2007, glaube ich, da eingestiegen. Und dann sind wir eine Tour gefahren, die uns durch Osteuropa und dann auch durch Russland geführt hat.
Ja, okay.
Und da haben wir wirklich sehr, sehr intensive und krasse Erlebnisse gehabt. Von absolut katastrophalen Fahrten mit einem Minibus, mit einem Fahrer. Das war zeitgleich, wo die Band Decapitated haben ihren Schlagzeuger verloren, glaube ich.
Ja.
Zur gleichen Zeit auch in Russland passiert.
Ach, ey, Mini.
Genau, und das war ultra intensiv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich weder stimmlich durchgehalten, noch hat das in mein Leben gepasst. Ich kann vor den Jungs von Born for Pain nur meinen Hut ziehen, die ja insbesondere in den ersten 10 Jahren der Bandkarriere sich den Arsch abgespielt haben, die unfassbar viel in diese Band investiert haben. Und da war ich einfach, die hatten schon Maß an Professionalität, da habe ich gar nicht reingepasst. Ey.
So. Ich fand das damals beeindruckend, als du von der Tour zurückkamst und mir dann erzählt hast, dass ihr ja auch nach den Shows nochmal wie so Nachbesprechungen hattet, was man für die nächste Show verbessern kann.
Absolut.
Wo du halt einfach diese Professionalität der Band, die an den Tag legen, wo du gesagt hast, boah, das bin nicht ich, so funktioniere ich nicht.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, also das fand ich total beeindruckend. Da hatte der mir nach der Tour erzählt, die haben sich wirklich dann auch, so wie du meintest, so Gedanken darüber gemacht, an der Stelle im Song, da darfst du nicht dastehen, sondern da musst du eher dastehen, damit da der Platz ist. Da hast du mir so ein paar Sachen erzählt, die ich echt krass fand. Also, das zeigt ja auch die Professionalität der Band.
Ja,
ne?
Ja, gut. Nicht im Sinne von einer, wir üben eine Choreografie sondern halt. Welches Bühnenbild macht Sinn. Und da gab es an berechtigterweise an der einen oder anderen Stelle auch Kritik, weil ich gänzlich gedankenlos war. Und ich bin als
aber du hast dich ja auch gerade so...
Wie ein Hund, dem ein Stöckchen zeigst, der rennt dann auch drauf los und so ist das, wenn ich auf die Bühne gehe. So. Und das war bei Born for Pain gänzlich anders. Und das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Davon mal abgesehen, meine Stimme ist nach der Russland-Tour war im Arsch. Ich hatte ja immer Probleme mit denen.
Danach bist du zum Logopäden, ne?
Nee, schon zur Dedicated-Seite. Die Dedicated habe ich mit 75% meiner Stimmkraft eingesungen.
Das weiß ich ja. Das habe ich dir einen Tee nach dem nächsten gebracht.
Genau, weil die Knötchenbildung und oben im oberen Drittel nicht mehr geschlossen, weil ich einfach eine ganz beschissene Gesangstechnik hab oder hatte zu dem Zeitpunkt.
Und dich zersungen hast sozusagen, ne?
Genau.
Ja. Da kann ich mich wunderbar noch dran erinnern. Ey, da war eine richtig harte Kiste da in Dänemark.
Absolut.
In der Gesangskabine, ey, da hast du gekämpft.
Absolut.
Auch mit meinem Schnurrbart.
Stimmt. Genau. Ich total konzentriert, weil macht der die Tür auf, da steht der Bäcker, hat sich so ein Schnörres rasiert. Heutzutage kein Problem.
Aber so ein Pornoschnörres.
Texaner.
Heutzutage wäre das absolut modisch. Damals war das schon sehr gewagt. Ne?
Ja, sicher, ey, da war ich mal der Exot. Mann,
alter
Trendsetter.
Da warst du aber immer. 15 Jahre vorher schon. Fast
ich wusste das. Ich habe da dann Fotos vormachen lassen und die habe ich dann heimlich in Berlin, in Kreuzberg, unter so ein paar Steine gelegt, die dann 10 Jahre später gefunden wurden. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, boah, so ein Schnubi.
Möchten wir auch mal aussehen.
So ein Schnubi.
Dieser Herr Becker damals.
Ja,
Burt Reynolds.
Ja, genau. Burt Reynolds. Da war ein Furz dagegen.
Nackt auf dem
Bärenfell. Ja, muss einfach sein. Ey, man hat sich tagelang nicht rasiert und dann habe ich gesagt, komm. Und da habe ich den Kevin dann halt überrascht. Aber wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass du echt gekämpft hast mit deiner Stimme.
Das war ein richtiger Kampf. Da hörst du auch in manchen Songs, also die Dedicated, war jetzt nicht meine allerbeste Gesangsleistung.
Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, du warst danach auch nicht so
wirklich zufrieden mit. Ne? Aber gut, so ist das halt. Und bei Born for Pain hatte ich die gleichen Schwierigkeiten wieder. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass ich das an der Stelle unterschätzt habe. Sowohl die Frequenz an Shows, die spielen, als auch das, was da so dranhängt. Ne? Und genau, ein Jahr war das.
Ja. Und die Shows an sich, von der Länge her?
War war da mal gespielt?
Relativ langes
Set. 45 Minuten oder so?
Na gut, ja, das haut schon rein. Haut
schon rein.
Ne? Na, End of Days war ja meistens immer so 35 Minuten. Ja, ja, gut, ey, klingt 10 Minuten, klingt wenig, ja. Aber gerade wenn man da
aber bei summiert, der Intensität.
Ja, wenn du das jeden Abend summierst, das ist natürlich auch schon
eine absolute Macht. Das ist ein Workout, ne? Das
auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja. Das ist eine Macht.
Körperliches, stimmliches Workout. Und die, ob ich da jetzt gesungen habe oder nicht, hat der Band ja keinen Abbruch getan. Ne? Die hatten so eine Fanbase damals schon und die haben ja sehr gut weitergemacht. Ne? Also an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an die Bande von Bonfontaine. Die haben ja dann Anfang 2010er hat die Hälfte von denen ja bei mir im Boxverein auch war die angemeldet. Also da ist.
Da konntest du mal ordentlich Dampf ablassen.
Nee, nee.
So, ach, das, was ihr mir angetan habt.
Nee, die haben mir gar nichts angetan. Immer da war
nur Spaß,
oh, Gottes Willen. Pete und Rob und wer war noch da?
Pete war da, Rob Dom war da, auch? Herald Packbier war da.
Herald war auch da, genau.
Der Dom war auch da eine Zeit.
Ja,
und
ja,
das,
ja.
Genau. Also die Zeit mit Bonfontaine möchte ich auch nicht missen. So, das war auch schon eine...
Auch alles tolle Jungs, immer Spaß gemacht mit
absolut.
Denen.
Absolut. Ja. Da gibt's auch keinerlei, gab's auch keinerlei böses Blut in dem Sinne.
So. Wie waren denn die Resonanzen dann damals? Ich meine...
War ja schon ein anderer Gesang. Als
deswegen, Adel, also ne? Born from Pain, klar.
Ja.
Kannte, da musst du unterm Stein gelebt haben, wenn du die nicht kanntest in Europa tatsächlich. Ne? End of Days war eine Sache, kannten auch viele. Kamen auch Leute dann auf dich zu aus dem Publikum, die gesagt haben, so, ey, bist du nicht der Kevin von End of Days? Was machst du denn jetzt hier von Born from Pain? Und wie sieht das denn dann aus? Macht der demnächst mal ein Album, oder?
Ja, das gab mal Leute, die angesprochen haben, gesagt haben, ey, fand ich gut, oder aber nö, ich fand Shea besser und wie das halt so ist.
Hast du gehört, fandst du Shea besser, ne? Verpiss dich, ja, ist in Ordnung, ey, deine Meinung wird nicht angenommen.
Kann ich einfach nur sagen, jo, kann ich verstehen. Danke für die Feedback, ist alles.
Ja, schon, kann ich verstehen, aber du darfst
auch ein charismatischer
Typ. Absolut.
Ja, auch ein super Typ, ey.
Absolut.
Den fand ich auch damals, da haben wir ja auch mit End of Days mal die eine oder andere Show mit zusammengespielt. Der war ein total netter Typ, ey. Was macht der überhaupt?
Keine
Ahnung. Weiß keiner, ne?
Weiß, dass der eine Band hatte, mit denen haben wir mit End of Days auf der besagten Heaven Shall Burn Lee Show gespielt. Die ist, glaube ich, Amagatas. Da war auch der Simon von Catrack dabei.
Ach, ja, guck mal.
Und der Marc Niedersberg hat da, glaube ich, auch mitgespielt.
Hatten die nicht auch irgendwie mal ein Video rausgebracht? Waren die nicht mal irgendwie beim Metal Blade? Oder
ich glaube, das
irgendwie
war
so,
in
ne?
der Zeit, in der Metal Blade, sehr, ohne dass ich da böse meine, aber
nee,
in der
die haben alles
Blade sehr viel gesigned hat, ja, auch aus dem, in Anführungsstrichen, Metalcore-Bereich.
Ja, ja, genau.
Mit denen haben wir nochmal gespielt und dann habe ich von Shea auch nichts mehr gehört.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Aber kannst du mal sehen, wie sich dann die Dinge aber auch schlagartig dann halt eben verändern.
Jo.
Ja, war ein absoluter Knaller. Kurze Pause. Der Nils muss pipi.
Ich auch.
Na gut, alles klar. Dann machen wir kurze Pause. Jetzt, ja, an der Stelle ein Einspieler. Kein neuer.
Kein neuer?
Nein, du kannst mich mal.
Ein Klassiker. Ich hab
keinen neuen. Ein Klassiker.
Okay. Ja, ciao.
Ja, bis dann. Dennis.
Hallo.
Interviewmodus an.
Aber Entschuldigung, kommen wir nochmal zurück.
Nee, aber ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Menge über End of Days.
Siehst du, da ist er.
Ja,
da
ist
er.
Oh, nein, das ist doch
schön. Du kannst mich mal und du auch. Kevin.
Ja, bitte.
Mit dir unterhalte ich mich, mit den anderen beiden Arschfotzen ja nicht mehr. So. Nein, aber End of Days war ja jetzt für dich nicht der Stopp.
Nee.
Naja, danach ging es ja weiter und auch da habe ich dann damals auch eine gewisse ja auch Nähe zu Optimist, gerade am Anfang, ne, erste Platte und so weiter, hatten wir dann da Proberaum etc. pp.
Haben wir ja damals zusammen alles verkabelt und
ja,
dann aufgenommen da.
Genau.
Damals in dem Proberaum, die beiden Proberäume, genau. Wo wir die scheiß Stagebox da durch das Loch durchgefädelt haben.
Ja. Wir reden jetzt von der Band Optimist.
Mhm.
Wie kam es dazu? Ihr habt, wie gesagt, End of Days 2009 aufgenommen.
Ich glaube, auf der Demo stand tatsächlich, also so habe ich die bei mir noch abgespeichert, Demo 2010. Ich glaube, 2009 gemacht die Songs und 10 aufgenommen oder so.
Ja, das kommt hin. Drei
Songs, meine ich, waren das, ne?
Drei Songs waren auf dem End of Days Demo. Das war, glaube ich, mit einem programmierten Schlagzeug.
Ja, ich weiß.
Genau. Heute habe ich, glaube ich, mit euch beiden zusammen auch den Gesang aufgenommen bei dir, Stefan, damals.
Ja, oben auf dem Dachboden. Das, ja, war genau. Das noch auf dem Dachboden?
Ja, ja, war auf dem Dachboden. Ja, ja.
Achso, genau. Dein Rüttenscheid in der Bude, ne?
Ja, genau.
Das ist ein Rüttenscheid und ich meine, das muss 2009 gewesen sein. 2010 kam das raus. Vielleicht war das auch Januar 2010 und wir haben dann, glaube ich, im Mai die letzte, das wussten wir damals aber noch nicht, die letzte End of Day Show gespielt. In Jena mit Evan Shelburne seinerzeit.
Ja.
Genau. Und dann, wenn ich das recht erinnere, gab es einige Monate gar nichts. Und dann irgendwann, meine ich, habe ich mit Micha und ich telefoniert und dann war nochmal so die Überlegung, sollen wir nochmal irgendwie weitermachen. Und dann kam, ich glaube, wir hatten erst den Arbeitstitel, Achtung, Achtung, The End Complete. und irgendwann war aber die Entscheidung klar, nee, hör mal, machen wir nicht das Optimist nehmen. Und dann haben wir angefangen 2010 mit Optimist zu proben und haben, glaube ich, im Jahr 2012 das Demo aufgenommen. Mhm. Mit zwei Songs, damals noch in englischer Sprache. Und da hat bereits der Micha das Cover für gemacht und auch den Schriftzug entwickelt.
Da muss man zu sagen, dass der Micha mit Ode to Black, ne, sein Illustrations, weiß nicht, ist das eine eigene Firma? Nee, ne?
Agentur würde man das wahrscheinlich nennen. Ne? Ja.
Auf jeden Fall macht er Illustrationen und ja, auch da kann man immer nur Hut vorziehen, mega
absolut.
Geil.
Absolut. Und ja.
Aber war das damals bei den Aufnahmen nicht so, dass da schon ein Song zumindest auf Deutsch war oder eine Passage auf Deutsch war?
Nein. Da war noch alles auf Englisch.
War alles auf Englisch?
Genau, wir haben auch angefangen, wir haben 2012 angefangen live zu spielen in Aachen. Da hat der Matti hat, glaube ich, das Hardfest gegründet im Jahr 2012 oder doppelt so Hardfest, das war dann das zweite und wir haben da
einmal so hart.
Doppelt so hart. Seine Frau Ira hat ja die Firma Doppelt so lecker.
Ach so, geil.
Genau. Mega. Eine Catering-Service mit wirklich wunderbarem Essen. Und
auch da alles vegan, glaube ich, ne?
Ich glaube schon.
Ja.
Super. Wenn ich es recht erinnere, ja. Und das war das erste Konzert im Oktober 2012. Und ich glaube, dass wir zu dieser Zeit auch das Demo rausgebracht haben. Und auch das Demo habe ich bei dir aufgenommen, Stefan.
Den Gesang hattest du bei mir ganz aufgenommen, genau. Ja. Genau. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war, wo wir zusammengesessen haben. Da hattest du ja noch gesagt, du findest den deutschen Gesang so geil. Und dann
da war die Platte. Da war die Platte.
So gegenseitig hoch. Und das war die Platte. Das war nicht die Demo. Ja, okay.
Damals, sag du, war am besten.
Ja, 2012 dann das Demo. Beziehungsweise die erste Show und dann haben wir irgendwann, also haben wir einige Shows gespielt und haben dann ja 2014 die Platte geschrieben, entzählt, die über BDHW erschienen ist. Und da hat der Dennis uns im großen Maße unterstützt, indem er die Platte mitproduziert hat und wir haben sie dann zum Mischen und Mastern
nach Berlin?
Nach Berlin. Nee,
Thomas Darei,
Rohle geschickt.
Ach ja,
in Oldenburg.
Genau.
Und von da an haben wir quasi relativ regelmäßig gespielt, für unsere Verhältnisse relativ regelmäßig und viel gespielt. Und oft fragen die Leute, wie kam es denn zu dem Wechsel von Englisch zu Deutsch, genau. Und ich glaube, auch das war Michaels Idee, zu sagen, hör mal, was hältst du denn davon? Wir werden ausprobieren, wenn du Deutsch singst. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und damals war ich öfter in Aachen, weil ich dort eine Freundin hatte. Und dann ist mir auf der Zugfahrt, die relativ lang geht, von Essen damals, dort habe ich gewohnt, bis nach Aachen, ist mir der Songtext für Die Befreiung eingefallen. Das ist der zweite Song auf der Entzählt. Und auch da stand am Bahnhof und auf einmal kam das und ich war froh, dass ich in den Zug einsteigen konnte, weil dann konnte ich das aufschreiben.
Ah.
Genau. Und dann haben wir das tatsächlich probiert, auf Deutsch einzusingen und auch
erstmal einen Song, da weiß ich noch.
Erstmal einen Song.
Genau. Und da bin ich im Urlaub gefahren.
Ganz genau. Das, ich glaube, das war Die Befreiung.
Das war der letzte Track, den wir hatten, doch glaube ich schon die Session in Englisch so gut wie durch.
Ja, es war, meine, die Sachen waren schon auf Englisch eingesungen und dann kam nur einer in Deutsch dazu.
Deswegen, also das.
Und dann wurden ja die ganzen Englischen über den Haufen geworfen und nochmal auf Deutsch.
Ja, ihr habt recht, genau.
Richtig, genau. Und da hat irgendeiner.
Aber ich weiß, das ist der Demo gewesen.
Ja, nein, das war, ich krieg das ungefähr. Also zuerst haben wir die Schlagzeugaufnahmen, Frankie, haben wir die halt gemacht. Dann kam Sascha, da kam Micha oder umgedreht, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden so. Und dann ging das mit dem Gesang los. Und wir hatten uns da so ein Zeitfenster gesetzt, das weiß ich noch. Da war ja alles sehr, sehr entspannt. War ja irgendwie, weil alle gesagt haben, so komm, ey, wir machen jetzt da keinen Druck. Und haben es über mehrere Sessions quasi verteilt. So, und der letzte Song, wie gesagt, das war die Befreiung.
Jo.
Und dann bin ich im Urlaub gegangen. Und im Urlaub, das war in der Toskana. Ich weiß nicht, ob du oder irgendwer hat mir eine SMS oder was, was ich da geschrieben, so. Ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen. So, ja, man müsste halt immer überlegen, ob man die Texte nicht vielleicht dann doch an einigen Stellen oder einige Songs irgendwie auf Deutsch. So, und als ich dann wieder kam, hieß das, ja, da war alles ganz geil, aber wir machen die ganze Kiste jetzt auf Deutsch. Und ich,
aber und du selbst warst, fandst das auch auf Deutsch geil und ich fand das nicht so geil.
Ich habe sofort gesagt, beste Entscheidung, und du hast gesagt,
Deutsch.
Auf Deutsch. Ich habe nur damals, ich weiß noch, wie wir den aufgenommen haben und ich noch zu dir gesagt habe, boah, Kevin, ey, der Deutsche passt tatsächlich ganz gut. Ja, also da konnte ich selber anfänglich, hat meine Fantasie dafür nicht ausgereicht, aber als du den Song eingesungen hast, habe ich nur gedacht so, boah, eigentlich ist das schon geiler.
Hm.
Ja, also mir hat es persönlich besser gefallen, im Gegensatz zu Stefan, der mich jetzt gerade strafend anguckt.
Nein, gar nicht.
Doch, ja sicher.
Ich gucke immer so, weißt du.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, deswegen, das weiß ich noch. Und dann haben wir da die ganze Kiste, oder du hast die ganze Kiste komplett nochmal neu eingesungen.
Stimmt, das weiß ich. Ja, genau. Das war dann auch nochmal mit bisschen Aufwand verbunden, das alles nochmal umzuschreiben, ne?
Ja, für dich. Also ich habe nur das Knöpfchen gedrückt.
Genau, und ja, dann haben wir das damals auch im Proberaum bei uns dann fertig gemacht. Genau, dann ist die erschienen, 2014, über BDHW Records. Und dann haben wir auch einen guten Aufwand mitgekriegt. Kamen dann verstärkt Showanfragen, konnten das ein oder andere schöne Festival spielen, haben einige Einzelanfragen gekriegt. Und haben dann tatsächlich im Gegensatz zu End of Days waren wir immer recht fleißig, was das Songwriting und die Kontinuität angeht.
Also seid dran geblieben sozusagen.
Da sind wir tatsächlich dran geblieben und da kann ich auch sagen, hat der Micha einen sehr, sehr großen Anteil dran, weil der ein sehr, hoffe, dass ich mir das rausnehmen kann, zu sagen, ein sehr kreativer Typ ist, nicht nur im musikalischen Bereich, sondern auch im visuellen Bereich. Also jedes T-Shirt, jedes Cover stammt aus seiner Feder und das hat Optimist einfach auch einen ordentlichen Push.
Man muss auch sagen, dass es halt auch ein geiles optisches Zusammenführen von allem ist, ne?
Absolut. So, das ist schon auch so, dass uns das absolut in die Karten gespielt hat. Da können wir sehr dankbar für sein, jemanden an Bord zu haben, der das so gut kann.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, der Micha hat ja auch immer, wenn ich mich mit Micha über Musik unterhalten habe, auch zu dem Zeitpunkt oder über Band und ganzen Drumherum, hatte ich immer so das Gefühl, dass der Micha halt eben auch so mal unabhängig von den ganzen Artwork-kreativen Sachen, sondern halt eben, oder anders ausgedrückt, ich kenne sehr wenig Bassisten, die sich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einen Song.
Mhm.
Ne? Und da ist der Micha einer der wenigen tatsächlich, die ich kenne. Ne? Da setze ich hin. Mit seinem Bass, ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Also für mich ist Bass immer zwei Töne, Brumm und Dröhn. Mehr kommt da für mich dann tatsächlich nicht raus. Also, aber der hockt sich dann dahin und schreibt Songs. Und ich glaube, das ist ja auch bis heute so. Und Micha und Sascha teilen sich da so ein bisschen da auch die Arbeit. Ne?
Ja.
Und das finde ich das halt auch das Interessante bei Optimist. Zwei verschiedene Leute schreiben für sich auch teilweise Riffs oder Songs oder auch komplette Strukturen. Aber wenn man die Songs dann hört,
hörst du es nicht, ne?
Nein, hört sich an wie aus einem Guss.
Ja.
Interessanterweise. Was mir auch damals aufgefallen ist, ihr hattet ja schon im Gegensatz zu End of Days auf einmal so eine andere Kante.
Ja.
Eine andere Attitüde. Die Riffs waren anders, Drumming, alles drumherum. Wie kam das?
Also das ist die gleiche Antwort, wie ich sie jetzt bereits mehrfach gegeben habe. Auch da war für mich persönlich kein gedankliches Konzept hinter, sondern auch das ist natürlich gewachsen. Der Zeit geschuldet, der Reife, in Anführungsstrichen der Reife geschuldet, der Entwicklung geschuldet. Und das kam, wie es kam. So, ne, da war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, das muss ich jetzt so oder so anhören. Wir wollten im Gegensatz zu End of Days das ein bisschen Spack halten, kürzer halten, früher auf den Punkt bringen. Wir wollten das Ganze ein bisschen rotziger, noch ein bisschen asozialer haben. Mhm. Und das haben wir mit Optimist, glaube ich, sehr, sehr gut auch hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich an Gespräche mit Frankie erinnern. Da sind wir beide mit dem Fahrrad nach, boah, Rocker, zum Rockart-Festival oder
irgendwie. Mit dem Fahrrad?
Ja, sicher.
Der Knöffler?
Ja, klar.
Okay. War der im Bollerwagen hinten bei dir?
Nee, das war vorne bei hinten mir auf der Stange. Nee, also wir waren dann da und haben uns dann nochmal so ein bisschen über, und sag mal so Franks Liebe oder bei mir ja auch, ne, zum Punkrock, zu diesem ganzen Crust und wie auch immer. Und da war dann auch schon, dass ich dann auch so gemerkt habe, dass der Lange da echt einfach auch, glaube ich, so die Chance gewittert hat, so jetzt nicht Dinge in eine Richtung zu treiben, sondern vielleicht einfach so zu beeinflussen, dass es für ihn so vielleicht noch so ein bisschen besser passt an einigen Stellen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, bei Optimi, also ich, auch er kam dann zu mir irgendwann mal und sagt, ey, ich hab so zwei, drei Riffs für Optimist geschrieben, kann ich die mal bei dir aufnehmen? Und da kam Frank mit seiner Santa Cruz-Gitarre und hat da die Sachen eingespielt. Nein, habe ich bei End of Days so in der Form nie erlebt. Ja, ich weiß, dass der Frank halt eben auch Gitarre spielen kann. Und auch, dass er bei End of Days immer seine Ideen auch immer reingebracht hat, überhaupt gar keine Frage. Aber ich fand, bei Optimist hat er, glaube ich, eine andere Spielwiese für das gefunden, was er halt auch unter anderem auch gut findet.
Ja, unter anderem auch. Ja, ist halt alles ein bisschen, wie du sagst, crustiger, grindiger.
Genau. Ne?
Hat zwar auch eine Death-Metal-Kante, auch eine Hardcore-Kante, aber ist, sagen wir mal, nochmal in anderen Spektren so ein bisschen unterwegs. Ne?
Genau, richtig. Und ich glaube, glaube ich, für Frank so auch so ein bisschen auch die Möglichkeit, wie gesagt, sich, wie ich gerade schon sagte, auf einer anderen Ebene vielleicht nochmal auszutoben und Dinge reinzubringen, die...
Auch einfach mal was anderes probieren, ne?
Ja. Gesanglich ja auch, ne? Erstmal andere Sprache. Gesang ist auch ein bisschen anders als bei End of Days. So, das war natürlich klar. Ist auch eine andere Band, so, ne?
Genau, richtig.
Aber das war faszinierend, dass wir, sobald man auch eine andere Sprache wechselt, sich auf Rasierung ändern, ne?
Ja.
Das ist halt auch total spannend, wie das halt auch so eine Stimme verändert halt, ne? Oder eine Art zu singen halt, ne?
Das haben wir damals bei den Aufnahmen. Also ich kann mich daran erinnern, gerade so und solche Sachen, wie wir da oder wie du da rum.
Wo auch so No-Gos sind, wo du aufpassen musst.
Ja,
ne?
Richtig. Das, genau. Ja, das war ja, da haben wir uns
auch
damals.
Die Schreie waren krass. Also ich weiß noch ganz am Anfang, wie schwer du dich damit getan hast, wie du die Schreie, also mit den Wörtern, die du dann aus dem Deutschen verwendest, wie du die Schreie machen sollst oder wie du die betonen sollst oder wie du die ziehen musst. Wie viele Varianten du da probiert hast, bis du mal so ein Gefühl dafür entwickelt hast.
Weil es nicht mit jedem Wort funktioniert halt auch. Ne?
Genau. Ja.
Du darfst nicht vergessen.
Weil im Englischen kannte man so, welches Wort sich wie eignet zu schreien. Und da war das auf einmal so, nee, das geht doch gar nicht. Das
hört sich mega. Schrei mal deine Mutter.
Ja, kannst du machen.
Ist aber scheiße, ne?
Ist vielleicht nicht der Effekt, den du damit haben willst. Ey.
Nein, deswegen, also ich kann mich da wirklich dran erinnern, ey, wie du da unheimlich viel probiert hast und wir dann auch rumdiskutiert haben. Oder du ihm, ich weiß halt gar nicht mehr, oder Sascha irgendwie mal gesagt hat, ey, schlag mich tot. Einer auf jeden Fall aus der Regel, so dass man immer so aufpassen muss, dass man nicht dann so gesanglich in Richtung Rammstein oder so, weißt du, weil das geht ja dann ganz schnell, ne, dass man diese solche Sachen, dass die dann von der Betonung auf einmal in eine Richtung reingehen, in die man vielleicht gar nicht rein möchte, weil das Englische ja an sich ja eigentlich
weicher ist.
Ja, ist sanfter. Sanfter. Der Deutsche ist halt einfach sehr hart.
Ja.
Und wenn du das dann zu hart irgendwie rausbringst, dann kommst du direkt in Richtung Rammstein, so blöd. Ne? Aber wie gesagt, auch da, ich kann mich an die Session erinnern, als wir die Gesangsaufnahmen gemacht haben und da kamst du mir dann an einigen Stellen unschlüssig vor. Ich glaube, das war bei dir so, du musstest da auch für dich dann irgendwie so diesen Weg dann da finden, klar, überhaupt gar keine Frage, aber wenn man überlegt, wie schnell das eigentlich ging.
Mir fällt gerade ein, wir haben die Texte auf Deutsch auch nicht geprobt.
Ach krass.
Weil wir uns da kurzfristig entschieden haben, von Englisch ins Deutsche zu gehen, war das eigentlich nur die Option Studiozeit und rein
damit, ne?
Genau. So, also das ist ja schon mal so, wenn du einen Song im Proberaum singst, dann, wenn du dran bist im Studio, das einzusingen, geht's relativ flüssig, weil dein Gehirn bereits die Paraphrasierung und die Laute kennt. Das war dann im Studio nicht so. Das war wirklich Sprung ins kalte Wasser. Und dann probierst du natürlich mehr rum, ne? Weil du die Zeit im Proberaum dann nicht hast. Genau.
Auf der anderen Seite hast du natürlich dann sofort die Aufnahme, woran du dich später orientieren kannst, ne?
Absolut.
Ja.
Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, die Platte wurde gemacht, wurde gemixt, wurde gemastert, etc. pp. Und ihr habt die rausgeknallt.
Ja.
Was ist passiert danach? Wie waren die Resonanzen?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die eigentlich ganz gut. Wir haben danach einen Sprung gemacht, in Anführungsstrichen, wenn ich mit End of Days oder mit Optimist Sprung meine, heißt das nicht, wir haben jetzt hier Tausende von Platten verkauft oder ne, können nicht mehr unerkannt über die Straße gehen oder sowas. Das meine ich nicht. Aber in den Kreisen, in denen wir unterwegs waren, sozusagen, was die Bandgröße angeht, war das schon auch, haben wir das schon gemerkt. Sowohl was die Showanfragen geht, als auch was die Resonanzen auf Konzerte betrifft. So, da hast du ja natürlich immer mal wieder Konzerte, die möchtest du gerne vergessen. Aber ja, an sich hat sich das über die Jahre hin eigentlich ganz gut entwickelt. Wir sind dann 2015 in die Tonmeisterei gefahren und haben mit den Leuten von Bitterness Exhumed eine Split aufgenommen.
Ja, genau.
Und dann kommen wir nochmal auf Frank zurück. Frank hat übrigens den Track Schwarz-Rot Tod geschrieben. Den hat
geil.
Er gemacht.
Genau. Wie geil ist er denn?
Ja, und jetzt, mega. Um mein narzisstisches Benzin zu kriegen, habe ich einen Teil gesummt, und zwar den ersten Song auf der Insel, der heißt Gehorsam. Den Song habe ich tatsächlich gemacht. Der ist von Micha und von Sascha dann verbessert worden, aber der ist zum Beispiel aus einer Summerei entstanden, dann sozusagen.
Ah,
mit dem Rest, Hummer. Den Rest habe ich
musikalisch nicht so,
ich kann mich
so
noch,
genau, da kann ich sagen, ist geil, finde ich gut, würde ich so
ja,
machen.
Wobei, aber am Ende ist es ja so, es kommt zwar einer mit einem Riff rein oder es kommt einer mit einer Idee rein, aber am Ende ist man dann ja ein Kollektiv, das dann gemeinsam daran weiter rumschraubt.
Aber irgendwo kommt der Trigger erstmal, ne?
Genau, der initiale Trigger kommt halt von irgendwoher, aber dann ist es am Ende in der Regel in den Bands, in denen wir jetzt immer gespielt haben, so, dass du dann innerhalb der Band dann einfach hier, ich probiere mal das noch dazu aus. Hier, lass uns das, die Bridge mal so machen. Ja. Lass uns an der Stelle das mal 4x8x10x spielen.
Ja. Auf der anderen Seite scheint das ja dann trotzdem bei euch echt eine gute Chemie zu sein. Ne? Das ist ja also auch in der Kommunikation anscheinend. Ne?
Also das ist schon so, dass Micha und Sascha einen Großteil der Strukturen schon bereits dann fertig haben oder Riffs oder wie auch immer und man dann im Proberaum gemeinsam baut. Manchmal ist das so, da ist der Song passt wie Arsch auf Eimer, dann ist das super. Und manchmal muss man natürlich noch nachjustieren. Ja. Aber die kreativen Köpfe sind auf jeden Fall Micha und Sascha. Und dann kommen Frankie und ich dazu mit Schlagzeug, Text und Gesang. Ja. So würde ich das bezeichnen.
Ja. Genau.
Und das, finde ich, ist auch eine ganz gute Arbeitsaufteilung.
So, jetzt muss natürlich wieder reinkommen, ne?
Das ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen, wir mussten gerade ein kleines Break machen. Sorry an der Stelle dafür. Technische Probleme immer mal wieder. Genau, Optimist waren wir gerade noch. Ja, wie gesagt, Platte war drin, soweit alles taco, die Shows, die Veränderungen, die da auch natürlich dann stattgefunden haben.
Und ich meine auch gerade
für so einen Typen wie Sascha, vorher Clubberin Time, auf einmal komplett anderes Riffing irgendwie gefühlt. Ne, ich meine, da kann der Stefan wahrscheinlich auch irgendwie ein Lied so singen.
Aber der hat ja auch am Ende bei End of Days noch gespielt, eine genau. Zeit lang. Ne? Also insofern.
Micha und Sascha waren, das haben wir, glaube ich, gerade gar nicht, sind wir gar nicht drauf eingegangen.
Ja. Die waren die letzte
genau,
End of Days besetzt.
Die letzte End of Days.
Ja, okay. Ah ja, genau.
Da ist Micha und Sascha mit dazugekommen. Ich weiß nicht, da müsstet ihr Sascha mal fragen, inwiefern er sich da umstellen musste, aber auch das hat sich relativ natürlich angefühlt und die Platte hat sich ja von der Entseelt jetzt zur Vermächtnis und oder aber zu der Split mit Jaka ist da musikalisch schon auch nochmal eine Entwicklung.
Japanische Kampfluftspiele, ne?
Genau.
Ja, für die es nicht kennen.
Genau. Und das war jetzt,
aber ich
kam mir nicht so
aber
vor.
Aber ich höre Sascha an manchen Stellen auch raus. Ja. Also ich habe ja lange genug mit ihm zusammen Musik gemacht und man hört ihn. Also insofern... Ja. Ich glaube, ja, ist anders als das, was bei Clubberin Time war, aber...
Kann ich persönlich schlecht einschätzen, deswegen.
Ja, genauso wie ich bei dir halt dich immer raushöre, höre ich auch da Sascha an der einen oder anderen Stelle immer wieder raus.
Ja, guck mal, so hat jeder sein Trademark, ist doch wunderbar.
Ja, also gerade wenn du lange Zeit mit jemandem zusammen Musik gemacht hast oder viel von demjenigen kennst, hörst du halt so gewisse Sachen einfach immer wieder raus. Und ich meine, ich musste mich ja auch immer wieder an bestimmtes Riffing bei Sascha gewöhnen. Weil da war ja schon viel fertig, als ich damals kam. Und erst die zweite Platte haben wir dann ja zusammen gemacht, wobei da auch das meiste eigentlich von Sascha kam, was so initial kam. Und insofern, da sind halt manche Sachen bei, die hätte ich nie so gespielt. Da musste ich mich total dran gewöhnen, das so zu spielen, wie Sascha das spielt. Also insofern habe ich mich an Saschas Spiel gewöhnt und kann das dementsprechend auch da... Ich höre es da halt an der einen oder anderen Stelle auch, was von Sascha sein müsste oder auch nicht. Ich glaube, das hört man dann einfach aus. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ist, wo er sich für biegen musste, um den Sound da zu machen. Oder
das
so.
Glaube ich auch nicht.
Okay, und dann habt ihr die Split gemacht mit Bitterness Exhumed.
Exakt.
Die kommen woher?
Die kommen aus Kaiserslautern, Ecke Kaiserslautern, ja, meine ich.
Wie kam der Kontakt zu denen zustande?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch über Micha. Wir haben auch mal eine Show zusammengespielt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich meine, auch über Michael kam der Kontakt zustande. Ach, guck mal, ja. Dann haben wir Shows gespielt, haben gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen. Und dann kam auch irgendwann die Idee einer gemeinsamen Split. Und die haben wir dann beim Rohle Thomas Drei aufgenommen.
Ja.
Und ist ebenfalls über BDAW erschienen.
Das ist quasi.
Also war nicht irgendwie übers Label gesteuert, dass man gesagt hat, ihr habt beide nur eine EP, lasst das mal als Split raushauen zusammen oder so.
Das war schon geplant.
Das war von euch als Bands abgesprochen, okay?
Ganz genau.
Ja, ja, cool. Und wie hat das logistisch alles funktioniert? Hattet ihr denn schon genug Songs auf Halde? Oder habt ihr dann gesagt, wir besetzen uns ja jetzt irgendwie so eine Deadline oder wie auch immer? Und,
oder war es eine Motivation am Ende?
Ja.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir hatten sogar ein oder zwei Songs und haben dann den Rest geschrieben. Aber da will ich auch jetzt gerade keinen Scheiß erzählen. Ich weiß, dass wir sehr schön für diese Platte nach Oldenburg gefahren sind und dort, glaube ich, ein oder zwei Nächte verbracht haben. Das hat richtig Bock gemacht da in dem Studio, ein cooles Studio. Hat richtig Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und haben die, glaube ich, im Winter 2016 aufgenommen. Wenn mich nicht alles täuscht, im Februar oder so. Und dann ist die Richtung Sommer ist sie erschienen. Genau. Und das hat uns auch nochmal so einen kleinen, da war Schwarz und Tod, ist relativ gut gelaufen. Da sind wir zum Toni gefahren, haben zwei Videos gedreht, also zum Toni von BDHW.
Ja.
Nach Leipzig sind wir gefahren, haben ein Video zu Der neue Mensch gemacht und zu Schwarz und Tod ist da abgedreht worden und dann bearbeitet worden von Michael auch. Genau.
Ach, die Videobearbeitung hat mich ja auch gemacht, oder? Krass.
Meine schon, zusammen mit dem Toni, ja.
Ja, okay. Ich dachte immer, der wäre nur mit Print und also Grafiken zu tun oder hätte nur damit zu tun gehabt. Ich wusste nicht, dass er auch Video macht, okay.
Nicht vornehmlich, aber der hatte auf jeden Fall die Hände mit da im Spiel, wenn ich das recht im Kopf habe.
Okay, ja, cool. Oder also vielleicht ja auch dann als ich sag mal Art Director, der sagt, das ist unser Style, das ist unser Design, so und so soll es umgesetzt werden.
Ich glaube, dass er mit Toni da sehr eng zusammenarbeitet.
Und ganz ehrlich, aber guck dir die Videos an.
Ja, die passen halt, also genau. Das muss man halt sagen, dass also konstruiert ist absolut das falsche Wort dafür, aber es ist halt von Anfang bis Ende
durchdacht.
Alles, was bei Optimist rausgehauen wird, es wirkt halt immer aus einer Feder. Es wirkt immer stilistisch gleich. Es ist nie so, dass irgendwas aus der Reihe tanzt. Es sind immer sowohl die Grafiken, die Schriften, die Bilder, die ausgewählt werden, passen immer alle ins Bild und ist immer so ein Gesamtbild halt.
Absolut.
Ja, und ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, was mir so spontan einfällt, was genau so geartet so ein Gesamtbild gibt. Na, also du hast immer mal, also es ist relativ viel wenig oder relativ viel wenig.
Genau. Relativ viel wenig.
Relativ viel wenig Farbe drin. So
schöne schwarze Farbtupfer in sanftem Schwarz.
Schwarzes bunt genug, ne?
Ja, ja.
Aber es wirkt halt immer wie aus einem Guss und das finde ich echt spannend, weil das sich auch jetzt nicht geändert hat. Also du hast ja sonst immer so eine gewisse Wachstum in der Band oder so, dass sich irgendwas verändert, dass du dich stilistisch irgendwie veränderst, weiterentwickelst. Aber auch wenn sich musikalisch das ein bisschen noch verändert hat, hat sich zumindest dieser Grundtonus, der ist komplett drin geblieben, der sich auch grafisch darstellt und halt auch in der Außendarstellung darstellt. Also das ist von Anfang bis Ende immer gleich geblieben. Also da gab es zumindest für mich jetzt von außen wahrnehmbar kein Bruch drin oder so.
Also da wurde eine gewisse Konsequenz. Ne? Ja. Ja. Wie war das denn dann damals? Ist da Micha mit diesen ganzen Ideen zu euch gekommen und hat gesagt, ey, guck mal, ich habe da eine Idee.
Er hat gesagt, ich bin der Art Director, ich mach das jetzt so.
Ja gut, kannst du machen. Nein, aber wie war das denn da?
Der Micha hat, wenn wir musikalische Projekte haben mit Optimist, dann hat er da schon eine gute und konkrete Vorstellung, hat oftmals mehrere Dinge am Start, die der uns zeigt, dann können wir was dazu sagen.
Okay.
Natürlich, gar keine Frage, das entscheidet immer die Band mit. Aber da ist der ganz klar schon auch federführend und weiß auch, was er tut und da vertraut.
Das wäre jetzt schön gewesen, wenn er gesagt hätte, dann zeigt er uns da mehrere Beispiele und wir dürfen dann auch alle was sagen, aber das wird einfach ignoriert und dann macht er das.
Also genau, so drei Varianten, eine gute und zwei extra ganz schlechte, damit auf jeden Fall die Variante genommen wird, die er präferiert. So nach dem Motto.
Nee, fällt kein anderes Wort ein, da ist er halt Profi, ne?
Ja,
dann ist er einfach Fakt. Und
wenn du sowas auch beruflich machst, ne, und da auch ein gewisses Gefühl für hast.
Das ist wie du gerade sagtest, du hörst einen Riff und es bilden sich Farben im Kopf. Und da hast du bei solchen Leuten einfach, die haben halt dieses Konstrukt im Kopf, wo die Musik hingehen soll und es bilden sich halt Bilder. Ne? Und das ist halt auch mega geil. Ne?
Ich weiß nicht, ob der Michael für sowas zugänglich ist, aber wenn man, glaube ich, sich mit dem Gedanken vertraut macht, nochmal Ode to Black irgendwie hier in so einer Sendung nochmal vorzustellen oder so, wäre ja vielleicht auch was, weil er kann da viel mehr zu sagen, als ich es kann. Ne? Ich bin künstlerisch.
Uninteressant ist sowas nicht.
Ja, wenn der Micha Bock hat, gerne.
Ja, absolut.
Wollte ich gerade sagen. Eine Sache würde mich nochmal interessieren, weil ich meine, End of Days war ja zu einem Zeitpunkt, da gab es gerade mal MySpace.
Ja.
Naja, so, und jetzt sind wir mittlerweile bei, ich weiß gar nicht, wie heißt die ganzen Dinger, Facebook?
Mein Facebook ist auch schon alt.
Jetzt kommt Dennis wieder mit seinem alten weißen Leute.
TikTok? Haben,
weißt du? TikTok? Ja, ist ja so.
TikTok ist schon ein bisschen moderner.
Ja gut, ey, von mir aus auch. Aber ist denn Optimist jetzt so eine Band, die Social Media technisch aktiv ist oder die, sag ich jetzt mal, vielleicht da die Medien nutzt? Oder ist das eher so eine Sache, wo man sagt, ja okay, gut, interessiert uns jetzt nicht so sehr?
Ich glaube, da wird das Nötigste bei Instagram machen. Da ist ein relativ, aus meiner Sicht, für mein Verständnis, und da brauche ich hier kein Geheimnis drum machen, mein Wissen über Social Media und Informatik und Technik kannst du mit einem Edding auf eine Briefmarke schreiben. Da bin ich jetzt nicht so die Leuchte. Ich glaube, dass das angemessen ist. Ich weiß auch nicht, ob ich Bock drauf hätte, eine Band zu haben, die sich künstlich in Social Media irgendwie immer so overt anbietet. So,
das Problem ist ja auch immer, was willst du an Content bringen? So. Na, das ist bei uns ja genau das gleiche Thema, da reden wir halt so oft drüber.
Nein, ihr redet da oft.
Ja, genau, du hörst zu und sagst...
Nein.
Ach, selbst das nicht.
Selbst das nicht.
Gut zu wissen. Ja, also im Grunde genommen ist es halt so, jedes Mal, wenn ich mit Stefan darüber rede, ist es halt immer die Sache, wenn wir das richtig spielen wollen würden, müssen wir Kohle ausgeben. Okay. Und dann ist die Frage, wollen wir das?
Ja, Kohle ausgeben und auch einfach die ganze Zeit Content produzieren.
Genau, wir müssen jeden Tag eine Story bringen, zwei Stories, jeden Tag ein Reel bringen, bla 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 bla.
Also das Ganze hier ist doch auch nur für uns Spaß und soll Spaß machen.
Ja. Stefan, du hast gesagt, das hören 100.000 Leute. Wo hast du mich denn hier eingeladen?
Was soll das denn? Wo sind denn hier die ganzen Leute? Wo sind die Fans?
Wo sind die Fans? Ich war.
Was dem einen erzählt? Ja, mein Gott, der Kevin kommt mit ganz anderen Ideen hier rein.
Ein Betrug hier schon.
Nee, aber das ist halt genau das Thema. Wenn du halt, ich meine, das ist ja rein theoretisch der letzte große Promotion-Kanal geblieben, ist ja Social Media sozusagen. Aber wenn du das wirklich spielen willst, dann ist es ein Fulltime-Job. Ja. Und dann am Ende halt, und dann ist halt die Frage, wie qualitativ ist der Content, den du am Ende lieferst, den du halt, weil du den halt stetig bringst.
Ja, und die Frage ist, wen interessiert das, ne?
Ja, richtig, genau.
Ich meine, so sehr mir die Musik am Herzen liegt, egal ob das Optimist ist oder End of Days oder was auch immer, letzten Endes ist die Frage, wen interessiert das? So, weißt du, jetzt wir mit Optimist 5 Posts am Tag machen oder nicht, also als Konsument, als Musikkonsument, mich würde das nicht interessieren. Ganz richtig. Ehrlich, ich finde diese Überinformation, dieses zugeballert werden von irgendeinem Quatsch, das finde ich eher störend.
Ja.
So, ne, wenn du mich fragst, jetzt bin ich auch ein alter Sack, der da vielleicht nicht so krass mit groß geworden ist. Aber ich glaube, dass wir, wenn es um Instagram geht, auch da kümmert sich der Michael drum, dass das sehr solide ist und dass wir die nötigsten Dinge abdecken. So, ja. Und auf alle anderen Sachen haben wir auch ehrlich gesagt nicht groß Bock.
Was auch nachvollziehbar ist.
So, ja. Ne, ja.
Also ist jetzt nicht so, dass ihr da über Social Media, sag ich jetzt mal, so aktiv seid, dass ihr zum Beispiel, dass ich Angebote für Shows und dass das über solche Kanäle denn dann ausschließlich laufen würde, weil...
Nein, nicht ausschließlich, aber ich glaube, du musst zumindest da den Kanal haben, dass du darüber kontaktiert werden kannst.
Du musst nicht aktiv sein, du musst präsent sein. Also, das ist halt, genau.
Also okay.
Genau.
Wir haben halt diese Seite und da gibt es eine bestimmte Anzahl an Followern. Klar, wir kriegen darüber manchmal Showanfragen, wir kriegen auch über unsere Facebook Seite Showanfragen. Wir arbeiten aber auch mit dem Joe von Stateless Society und MAD zusammen, der für uns bucht.
Okay, ja.
So, ne, da kommen dann gibt es dann auch Anfragen. Die meisten Anfragen kommen an uns persönlich, aber jetzt, das ist nicht so, dass wir diese, in Anführungsstrichen, jeden Tag einen Post, das haben wir nicht. Da läuft manchmal Wochen gar nicht, was sollen wir schreiben? Heute habe ich Kaffee getrunken, was sollen wir da schreiben?
Ja, genau. Also wenn der gut war.
Ja,
also manche Leute machen sowas.
Du weißt, was ich meine. Wenn man irgendwie,
ich weiß,
wenn
was du meinst, voll und ganz.
Content um des Contents willen. Ja, das
genau,
ist,
wenn es was zu sagen gibt, im Sinne von, wir spielen eine Show, dann kann man das posten. Oder aber wir schreiben eine neue Platte. Oder aber was es auch immer sei, dann finde ich es dann in Ordnung. Aber die Leute zuzuballern mit irgendwas, das machen wir nicht.
Ja. Okay, gut, alles klar. Bitterness Exude. Ja. Ne? Ja. Also Band, mit der ihr ja doch immer in Kontakt seid.
Die gibt es leider nicht mehr.
Achso, die gibt es gar nicht.
Leider haben sie sich aufgelöst, genau.
Schade.
Aber zu dem einen oder anderen hat man noch Kontakt.
Achso, guck mal. Okay, und danach, wie ging es dann weiter nach der Split?
Dann ging es 2016 weiter mit einer 7-Inch, die wir rausgebracht haben über Affront Vinyl. Das hat der Christian Bass
rausgebracht. Wollte ich gerade sagen, das ist von Chris, genau.
Der HSB-Drummer sozusagen hat ein kleines Vinyl-Label. Da haben wir 3 Songs rausgebracht und haben dann quasi, das war 2016, 2017, war das einzige Jahr, wo wir nichts released haben. Ne, stimmt auch nicht, jetzt hier Quatsch. 2017 haben wir nichts released und 2018 sind wir ins Studio gegangen für
die Split mit japanische Kampfhörspiele oder was?
Ne, für die zweite LP über BDAW released, ach, das Vermächtnis.
Die kam ja erst nochmal, ja stimmt, genau. Die kam ja auch erst nochmal, genau. Ja.
Und da haben wir die Release-Show im Februar 2019 gespielt. Wunderbare Show in Wuppertal. Grüße an den Maso. Der hat sehr, sehr coole Konzerte, macht der im AZ Wuppertal. Mhm. Ich glaube, Marco-Mahn-Straße. Cooler Club.
Oh, das ist dieses ganz kleine Ding, ne?
So klein ist halt gar nicht. Aber passen schon 300, 400 Leute rein.
Ach krass, okay.
Ah, Wuppertal habe ich gerade nur noch, wie ist das, Börse oder so was?
Ja.
Nee, das wirklich ist der einzige Laden, der mir jetzt gerade da noch
ein. Ich schicke dir mal ein Foto aus
Wuppertal. Börse und U-Club. Also das ist so die.
Ich schicke dir mal ein Foto aus Wuppertal.
Ja, mach mal.
Wo du da stehst.
Der unglaubliche Ulk?
Der unglaubliche Ulk.
Komm, ich weiß jetzt nicht, was ich.
End of Day Show, Wuppertal, gibt ein Foto von Stefan, wie er da steht. Und das, also da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du denkst, er scheißt sich gerade in die Hose oder er verwandelt sich in einen großen, grünen, doofen Menschen.
Wie ich den Stefan kenne, hat er wahrscheinlich beides gemacht.
Wollte ich gerade sagen.
Die Frage ist nur noch, in welcher Reihenfolge.
Und wahrscheinlich warst du so empört darüber, dass du dich wieder eingeschissen hast, dass du, obwohl es dir nicht mehr passieren sollte.
Endlich.
Mann. Zweite Album.
Genau, zweite Album. Damit haben wir dann auch einige Konzerte gespielt, auch unter anderem das IPA-Fest. Zum Beispiel auch nochmal das Return to Strength in Querfurt. Das findet dieses Jahr auch wieder statt. Ein sehr schönes Festival. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und dann kam Big C 2020. Wir haben die letzte Show vor Corona in Stuttgart gespielt. Eine sehr schöne Show. Und haben dann natürlich, wie alle anderen auch, erstmal Zwangspause gemacht. Mhm. Und haben dann in dieser Zwangspause sozusagen 2021 beim Tim Schlichting. Vorher waren wir beim Manuel von Parabol Studios.
So, Tim Schlichting, Suffocate.
Suffocate Bastard, ja, genau. Ja, Grüße an dieser Stelle. Klar. Ein nicht nur guter, wie sagt man, Toningenieur, ihr wisst, was ich meine, sondern auch ein sehr, sehr feiner Kerl, mit dem es unfassbar viel Spaß macht, Musik zu machen. Ein sehr entspannter Typ. In den Flashback-Studios, ein kleines Studio in, lass mich nicht lügen, Herten oder Herne, ich bringe das immer durcheinander. Da haben wir die 3 Songs für die 10-Inch mit japanische Kampfspiele rausgebracht.
Ah, okay.
Und die 10-Inch ist rausgekommen über Bastardite Records.
Ah, okay. Und wie kam der Kontakt zustande?
Zu Tim Schlichting?
Ja, genau.
Das kann ich dir sagen. Da können wir direkt die Überleitung machen zu dem Projekt, in dem ich mitmachen darf, geduldet werde.
Klingt ja schon.
Plague Womb, da spielt der Marco Di Bartolo mit.
Ah, okay.
Und der Tim Schlichting.
Ah, okay.
Und die beiden sind auch sehr kreative Köpfe. Und ja, die haben mich, ich glaube, 2020 gefragt, hör mal, ja, Otto, wir haben ja was, hör dir das mal an, wenn dir das gefällt, singst du ein. Dann habe ich das gehört und war ziemlich begeistert, weil das ein bisschen Malevolent Creation, Oldschool Death Metal ist. Genau. Oh. Und dann habe ich das, glaube ich, ich meine, war das 2020, 2021, habe ich das eingesungen. Und da habe ich ihn kennengelernt.
Ja.
Den Tim Schlichting.
Okay.
Und Dann, als wir die Möglichkeit hatten, die Split 10-Inch zu machen, haben wir nach dem Studio gesucht, haben erst überlegt, machen wir bei Manu, haben uns dann aber für den Tim Schlichting von Flashback Studios entschieden und da würden wir, glaube ich, auch immer wieder gerne hingehen. Ja, so, also wirklich, kann ich nur empfehlen. Cooler Typ.
Wie seid ihr zu Jaka gekommen?
Boah, das ist... Boah, ich hätte mir verflucht.
So den Boni über den Weg gelaufen und die schnell genug weg gewesen oder was?
Nee,
oder?
Ich kann dir das sagen, wie das war. Wir haben mit Jaka gespielt, ich weiß gar nicht wann, im Rheinland. Und wir haben auch mit der Band Diarö gespielt. Grüße an
auch ein Begriff, ja.
Grüße an den Christian Maywald, das ist der Sänger, ein feiner Kerl. Und der hat seinerzeit in beiden Bands gesungen.
Ah, okay.
Und darüber und über einen, ja, einen guten Kontakt, verstehe mich gut mit dem oder wir verstehen uns gut mit dem, kam die Anfrage, hör mal, habt ihr nicht Lust, mit Jaka einen Split zu machen? Das wird doch passen. Und dann haben wir gesagt, jo, alles klar.
Na, cool.
Machen wir und dann ist das so zustande gekommen. Also initial kam das von Christian Maywald.
Ja.
Übrigens Diarö, neue Platte, kann ich nur jedem empfehlen. Wer auf Deathgrind steht, ist sehr modern produziert, aber haut richtig in die Stauze. Mhm.
Wie war denn die Resonanz auf die Split mit Jaka? Da würde mich mal interessieren, weil ich meine, japanische Kampfhochspiele ist ja nun mal auch eine Band, die
namenstechnisch auf jeden Fall
ist ein Begriff. Ist ein Begriff, ob man jetzt tatsächlich alles von denen kennt, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Dame, der sollte irgendwie vielen, vielen, vielen Menschen tatsächlich irgendwie ein Begriff sein.
Ja.
Wie war denn da zum einen, so, sag ich jetzt mal so, gab es da einen Impact? Im Grunde genommen für euch.
Naja, der Impact ist ja schon scheiße durch Corona gewesen, ne?
Aber gut, aber auch Corona, ne? Klar, keine Shows und so weiter, aber da hast du ja gesehen, dass ganz viele Menschen auch ihr Geld anders investiert haben, um Platten zu kaufen. Ne? Das war ja halt auch oftmals, ne? Das, so wie man das so mitbekommen hat. Gerade Vinyl ist in Zeiten von Corona, ja, hat eine Renaissance erfahren.
Aber auch eine Knappheit. Ne? Das hast du daran gemerkt, dass dadurch natürlich auch teilweise Platten rausgekommen sind und ein halbes Jahr später kam erst das Vinyl.
Auch das natürlich.
War bei dieser Platte
war auch so. Ne?
Genau. Da gab es ein Tape, eine Tape-Version und die, wie sagt man, Online-Version?
Ja,
Spotify-Version,
Digital-Release.
So.
Ja, genau.
Und die Vinyl hat ewig auf sich warten lassen, weil genau diese Problematiken mit dem
Schön hinten anstehen, so nach dem Motto,
zustande kamen.
Ja, gibt ja nicht mehr so viele von denen, die es machen. Das ist halt einfach das Ding, ne?
Ja.
Gibt ja mittlerweile auch so ganz viele, ganz kleine Indie-Pressereien, die halt nur so Mini-Auflagen machen können.
Ja, du hast einmal das Rohstoffproblem und natürlich auch das Hardware-Problem, ne?
Ja.
Und wie der Impact war, wir haben einige Reviews, die wirklich gut waren, wo wir gut weggekommen sind, wo beide Bands gut weggekommen sind. Jaka haben auf dieser Platte teilweise sehr experimentelle Sachen auch gemacht und ich kann mich an ein holländisches Review erinnern, da sind wir komplett zerrissen worden. Aber das gehört dazu. Letzten Endes, je älter ich werde, desto weniger wichtig sind solche Dinge. Sowohl, wenn die Reviews gut sind, freut man sich natürlich, aber weiß man halt auch einzuschätzen und wenn sie negativ sind, ist das einfach Wumpe.
Man nimmt das auch nicht mehr so persönlich, ne?
Nein, das wird relativ gut entkoppelt von der Person. Das, entweder mag man das oder man mag das nicht.
Also ich kann mich an Zeiten bei mir persönlich erinnern, wenn einer da irgendwas gegen das gesagt hätte, was ich...
Das kann ich mir sehr schwer vorstellen.
Meinst du, ehrlich?
Nein.
Aber das habe ich ja bis heute. Ne? Ich respektiere deine Meinung natürlich nicht. Quatsch. Aber das ist klar, ne? Wie du gerade gesagt hast, dann lernt man mit den Dingen dann anders umzugehen. Aber ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich kann mich, wie gesagt, bei mir an Zeiten erinnern, da hätte ich überhaupt gar keine andere Meinung irgendwie stehen lassen. Deswegen habe ich mich immer sehr schwer getan, Reviews zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da... wenn es mir nicht gefallen hat, dann war ich auch zwischendurch mal ein bisschen wütend. Ey.
Ja.
Deswegen, aber finde ich geil, wenn du damit so umgehen kannst. Ey. Oh,
klar ist das, wenn ein schönes Release, natürlich ist das schön. Aber nochmal, ne, man kann das ja auch realistisch einschätzen. Das ist jetzt, es ist halt Musik und jeder hat seine Meinung. Und wenn das mal nicht so ist, dann...
Besonders wenn man selber halt Musik liebt. Ne? Und du weißt genau, dass drei Leute im Raum drei unterschiedliche Meinungen zu was haben. Ne? Genau.
Ja. Und letzten Endes geht es ja darum, das zu machen, worauf man Bock hat und relativ frei zu sein von externer Validierung. So, ne? Und dann, glaube ich, ist das auch immer gut, sagen wir mal, mit den Gedanken auch im Proberaum zu gehen, Mucke zu schreiben. Wenn du dein Machen von Musik abhängig davon machst, wie andere das finden, dann bist du tanzende Affe.
Mhm. Ja, dat, allerdings.
Ne, ist ja Quatsch.
Aber gibt es ein Release hier von der Combo mit dem Diplo, was ihr da gemacht habt?
Tatsächlich, also vom Playroom gibt es einen Release. Ich glaube, das ist aber schon weg. Da gab es auch nur eine ganz geringe Auflage über Black Blood.
Ja,
und da sind vier Bands drauf. Also ist eine Four-Way-Split und der Diblo, der Marco Di Bartolo, hat in allen Bands dort mitgespielt.
Ach, okay.
Ich glaube, wenn ich das auf die Kette kriege, ist da drauf. Einmal Playroom, dann, es fängt schon an, Omni Negation, dann Necrotic Fiction und die grandiose Band Abschwörung. Da hat er jeweils die Demos, also hat er alles selber gemacht, alles selbst geschrieben, alles selbst eingespielt, zusammen mit dem Tim und seine Four-Way-Split, genau. Und jetzt wird es in diesem Jahr auch nochmal eine weitere Aufnahme dazu geben.
Ah, cool, ey. Dann halt uns mal auf dem Laufenden, würde mich mal interessieren. Ja. Deswegen kriege ich leider so immer nur so am Rande mit.
Ich kann dir sagen, wir haben keinen Instagram-Auftritt, gar nichts. Wir haben das rausgebracht.
Ich auch nicht.
CD in den Schrank gestellt, uns gefreut. Das wollen wir mit der neuen Sache ändern. Das ist aber auch tatsächlich nur ein Studioprojekt. Ne?
Genau. Ja. Und schön underground halten halt. Ne?
Genau. Ja. Das wird auch, wir werden auch live nicht spielen, sondern es nur ins Studio gehen, aufnehmen, sich freuen. Und wenn dann ein paar Leute kaufen, ist das super. Und wenn nicht,
hast du was Schönes im Regal stehen.
So ist das,
genau. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Nochmal einmal den Schwenk zu Optimist.
Ja.
In Arbeit?
Ja, in Arbeit. Insofern, dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir erstmal eine kleine Showpause. Wir spielen also nicht und würden uns jetzt tatsächlich hinsetzen und die dritte LP zu schreiben. Und
habt doch schon ein paar Songs fertig, hattest du gesagt?
Ja. Oh, da ist schon was in der Mache. Ja. Die ein oder anderen Ideen, die ein oder anderen Strukturen stehen schon und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das wird glaube ich, ziemlich wütend.
Gleiches Label, oder?
Also eigentlich hatten wir von Sony jetzt, aber darf ich nicht drüber reden.
Nein,
ich gehe sehr stark davon aus, dass wir da keine großen Wechsel vornehmen. Man weiß nie, wie das läuft, aber das könnte ich mir jetzt nicht gerade vorstellen. Muss auch dazu sagen, entscheide ich auch nicht alleine. Das ist immer eine Sache, die wir gemeinsam entscheiden würden.
Ja.
Habt ihr euch denn schon irgendwie Gedanken gemacht über, hast du dir Gedanken gemacht über Texte irgendwie? Möchtest du da irgendwelche Veränderungen herbeiführen? Wird es thematisch irgendwie in eine andere Richtung gehen? Ich meine, du hast dich ja, und das fand ich immer, ich finde das ja das Geile. Ich meine, liest ja End of Days Texte durch, liest ja Optimist Texte durch. Also ich finde, du hast dich natürlich dann auch mit der Band oder ihr euch als Band auch politisch ja auch ganz klar gezeigt, wie ihr dazu zu vielen Dingen steht und so weiter. Du hast sozialkritische Dinge, finde ich, im Gegensatz zu End of Days, noch ein bisschen feiner dir vorgenommen. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge. Und aktuell passiert ja tatsächlich so viel auf der Welt. Ja. Auch an Scheiße einfach, die uns gefühlt um die Ohren fliegt. Sind das also Dinge, die jetzt vielleicht irgendwie auch aufs neue Album vermehrt mit reinkommen? Hast du da schon eine Idee? Oder?
Ja, natürlich passiert gerade viel in der Welt. Ich glaube aber, dass nicht die Welt, sondern die Menschen abgefuckt sind und das schon eigentlich immer. Und das bietet ja eigentlich einen konstanten Fluss an Texten. Ich mag gerne mich mit den menschlichen Abgründen und mit der menschlichen Psyche beschäftigen und mag auch sozialpsychologische Themen. Und das versuche ich immer irgendwie mit reinzubringen. Klar, wir haben auch sozialkritische Anliegen oder Dinge, über die wir uns bandintern austauschen und die wir dann verwursten. Aber jetzt im Sinne davon, ein gänzlich neues Thema aufzumachen, das glaube ich nicht. Es wird weiterhin düster, wütend sein. Wir machen das, was wir gut können und das ist wütend sein.
Aber das ist doch geil.
Genau.
Ist doch super. Weißt du, dann, für mich ist das ja auch immer als Hörer, ich verfolge das ja auch von Anfang an, das, was ihr alles released habt. Und ist doch auch gut zu wissen, dass mich jetzt im Grunde genommen nichts irgendwie treffen wird, wo ich vollkommen unvorbereitet drauf bin, sage ich jetzt mal. Ne? Ist ja klar, dass du nicht über Bienchen und Blümchen singen wirst. Ne,
unwahrscheinlich, stimmt.
Unwahrscheinlich. Ja. Wobei.
Die böse Blume.
Wo ich gerade sagen will, wenn die Bienchen böse sind und die Blümchen auch. Ne, aber,
da sind ein paar Bies dabei.
Ja, aber das ist doch gut eigentlich, wenn man weiß, ne, dass ihr im Grunde genommen euch treu bleiben werdet.
Ja. Also da glaube ich, dass wir schon auch bessere Songs schreiben werden, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, dann glaube ich, dass sich die Songs nochmal in eine gute Richtung entwickeln werden. Gar keine Frage. Und dass sich da dahingehend auch nochmal gesanglich ein bisschen mal tun wird. Aber es wird keine abstrusen Überraschungen geben oder einen Stilbruch oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay.
So, ne? Das wäre, ich glaube, hat auch keiner Bock drauf. Also keiner Bock drauf von uns vier.
Ja,
ja, habe ich schon so verstanden.
Ja. Da seid ihr euch einig. Okay.
Ja. Stehen denn sonst noch neue Sachen bei dir
an? Muss ich gerade fragen.
Jetzt guckt ihr mich so an.
Ja, ja. Erwartungsvoll.
Erwartungsvoll.
Na, also, außer dass das wir Krach machen.
Genau. Würde ich jetzt einmal ansprechen. Der Stefan und ich, wir haben ein kleines Projekt gestartet mit dem Kai Bracht.
Ah.
Ist der Schlagzeuger gerade von der Band Hatred Inherit. Hat auch bei Phobietic gespielt, bei I Despise, bei Springwater. Ein guter Schlagzeuger aus Bottrop, ist mehr oder weniger mein Nachbar. Und wir haben uns eingefunden im Proberaum, um einfach ein bisschen relativ stumpfen Death Metal zu machen. Hört sich aber gerade eher nach relativ stumpfen Hardcore an.
Und okay. aber mit Metal-Schlagzeug?
Ja, schon genau, mit einer ja. Metal-Kante drin und mit Metal-orientiertem Drumming von Kai. Ne?
Ja.
Und genau, haben jetzt einen Song, merken, dass wir uns erstmal miteinander oder aufeinander einspielen müssen und werden mehr oder weniger regelmäßig uns im Proberaum einfinden und da ein bisschen Mucke zu machen. Das läuft so nicht nebenbei, will ich nicht sagen. Das ist aber schon eine Sache, die wir im Auge behalten wollen und ja, da konstant dran arbeiten. Ne?
Okay. Oh, da muss der Stefan aber wieder zulegen, wa?
Aber nicht an Gewicht, bitte. Nee, nee, nee.
Am Blasen an den Fingern.
Ja.
Ei.
Ja, aber einfach ein bisschen ausleben, ne? Ein bisschen Spaß haben.
So ist das. Ja.
Und stumpf ist Trumpf, ist da das Motto.
Da bin ich mal gespannt, ey, wenn da mal ein Output kommt. Ja. Will ich dann aus erster Hand hier wohl mitkriegen.
So ist es. Genau, da haben wir Lust drauf, das zu machen. Immer so, wie es die Zeit erlaubt, quasi. Das so zu tun und da habe ich auch Bock drauf.
Ich auch.
Oh.
Nice.
Und sonst gibt's noch?
Ja, okay, jetzt brauchen wir ja nicht mehr.
Eine große Ankündigung. Warte.
Sollen wir einen Einspieler machen?
Okay, ihr habt gefragt, was sonst noch so geht. Dann würde ich das jetzt einmal hier ankündigen.
Lass das Bömmchen platzen.
Das würde ich tun. Am 4.11.2023 werden End of Days eine Show spielen. Eine Reunion-Show oder eine Ruhrpott-Revival-Show durch und über das Konzert von dem lieben Fink und Pete in Essen im Julius-Leber-Haus. Ist für End of Days ja in Bezug auf die erste Zeit sehr traditionsschwanger. Dort haben wir unser erstes Konzert gespielt. Und da werden wir natürlich Sachen von der Hate Anthems spielen und von der Dedicated. Die Hate Anthems wird dann 20 Jahre alt sein, ziemlich genau. Wir haben vor 20 Jahren ziemlich genau die Release-Show für die Hate Anthems gespielt und ja, wir haben uns zusammengesetzt und uns dazu entschlossen,
ja, mega geil,
dies zu tun und freuen uns da auch sehr drauf. Genau. Und mehr kann ich an dieser Stelle jetzt gar nicht so sagen. Ne?
Du kannst sagen, alle hinkommen.
Ja, selbstverständlich. Da könnt ihr natürlich alle hinkommen.
Müsst.
Naja, man muss ein bisschen ausholen. Also es haben ja viele gebohrt an euch. Ne? Also es war ja schon so, auch als wir jetzt zuletzt im Julius Leberhaus waren bei der Born from Pain Show.
Ja.
Also ich weiß nicht, alleine auf dem Weg vom Parkplatz. Also der Weg bis zu dieser Rampe darunter, ja. Da waren nicht viele. Aber als wir da ankamen, war eigentlich jeder Zweite.
Sag mal, spielen denn End of Days nochmal eine Show?
Wie ist denn eigentlich hier diese ganzen Revival-Shows? End of Days müsst ihr eigentlich auch mal spielen. Wie sieht das eigentlich aus? Und jeder hat gefragt. Und
ja.
Also es war schon auffällig, wie sehr auch gebohrt wurde. Ne?
Du warst dabei, genau.
Ja.
Tatsächlich ist das so, dass eigentlich über Jahre Leute immer gefragt haben, was ist denn mit End of Days, weil es einfach nie einen wirklichen Cut gab. Wir haben nie gesagt, so auf Wiedersehen, wir sind weg, sondern es war einfach, wir sind schleichend quasi von der Bühne. Leute haben immer wieder nachgefragt, das war eigentlich immer die Antwort, nee, das wird es nicht nochmal geben, und in den letzten anderthalb Jahren kamen diese Anfragen verstärkt und jetzt hat es sich ergeben, dass der Fink mit seiner Konzertreihe quasi das letzte halbe Jahr relativ penetrant Er hat schon gefragt, wem er denn Blumen oder aber einen abgeschnittenen Pferdekopf schicken soll. Ob er als Moderator oder Mediator dienen kann. Und genau, aufgrund dieses Impulses haben sich nochmal ein paar Leute zusammengesetzt von End of Days, das ein oder andere besprochen. Und ja, jetzt haben wir die Show quasi zugesagt, relativ frisch. Und dann werden wir sehen, was daraus wird. Wir haben eine Grundformation, die das spielen wird. Vielleicht wird der ein oder andere Wegstreiter oder Wegbegleiter von End of Days den einen oder anderen Song spielen. Das müssen wir noch mehr oder weniger
ganz klären. Am Anfang halt, ne?
Genau. Wir sind ganz am Anfang, genau. Und da freuen wir uns sehr auf den 11.04. Und ich hoffe, dass da tatsächlich noch ein paar Leute für kommen würden, ob da noch ein paar Leute interessiert. Und ja.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es relativ voll werden könnte sogar.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich würde es mir natürlich wünschen, dass da richtig was los ist. Abschätzen kann ich das nicht. Vielleicht ist das ja auch nur in unseren Köpfen so und wir sind dann desillusioniert, wenn 30 Leute dann da sind.
Ach, keine
Aber
Ahnung.
Dann wäre auch okay.
Ich wollte gerade sagen, ey, ganz ehrlich, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen und vielleicht ist jetzt einfach die Zeit.
Ja, vielleicht ist die Zeit jetzt.
Wollte ich gerade sagen. Deswegen.
Und ich glaube generell, dass du jetzt gerade in dem Moment eigentlich, ich sag jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, aber mit einer Vintage-Show jede Menge Leute holst, die da Bock drauf haben.
Ich hoffe, ja.
Ne? Und ich glaube auch, dass das auch noch jetzt auch nach dieser, nach dem bösen C jetzt auch mal wirklich mal ein guter Moment ist, um sowas mal wieder, um sich ein paar Recken zusammenzusuchen und wieder sowas zu spielen.
Vor allen Dingen ist ja End of Days nicht die einzige Band, die da spielt. Es werden noch einige andere. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich will jetzt auch hier den Fink nicht die Show kaputt machen.
Dann lass mal das mal lieber.
Ja, ich kann das aber das muss ich noch einmal anführen. Da wird, wenn ein, zwei Bands spielen, die ebenfalls Bands covern, die aus der gleichen Zeit sind.
Ah, okay.
Oh, ich möchte keine Namen nennen, aber eine Band fängt mit D an und eine Band fängt mit C an.
Okay.
Und
da bin ich ja mal gespannt.
Also, da kann ich nur sagen,
wenn das funktioniert, dann...
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert...
Ach, ich glaube, da sollte dann für ein paar Leute reichen, die dann kommen. Ja, ja.
Genau. Wie gesagt, da werden wird kein volles Set von den Bands geben, aber da wird der ein oder andere Song gecovert werden und ich glaube, das sollte schon gut sein. Also.
Ja, cool.
Also ich bin gespannt.
Ja, ich freue mich drauf. Das wird cool.
Alle hinkommen.
Ja.
Das ist jetzt ein Befehl. Das wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja, ich würde mal sagen, haben wir eigentlich ein gutes Schlusswort eigentlich, ne? Sollen wir nochmal einen kurzen Cut machen? Oder hast du noch einen Quell von lauter Fragen noch offen?
Ich glaube, jetzt aktuell nicht. Also alle Fragen, die ich hatte, sind beantwortet worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Wir überlassen die immer gerne, die
Moderation. Interview-Modus aus.
Genau.
Ja. Interview-Modus ist auch.
Dann machen wir jetzt einen kurzen Break und dann kommen wir nochmal mit den Songs für die Playlist.
Richtig, genau.
Dann bis gleich.
Jo, bis gleich.
So, sind wir wieder zurück.
Ja.
Auf zum letzten Viertel, Fünftel, Sechstel, Siebtel. Wie
sucht ihr mal da aus?
Wir kommen zu
Rechnen ist nicht unsere Stärke, wie wir schon mal festgestellt haben.
Damit fangen wir auch nicht mehr an.
Nein.
Ich würde sagen, wir packen noch ein paar feine Geräte auf die Playlist. Machen wir im Uhrzeigersinn oder sollen wir bei unserem Gast starten?
Der Gast fängt an.
Der Gast fängt an, okay.
Okay.
Alter Song. Ach nee, wir haben jetzt zwei neue Songs von dir sogar. Genau, ja.
Nee, ich habe keine alten Songs, aber dafür darf ich drei nehmen.
Genau.
Und da ist einmal die Band, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Juna aus Leipzig, eine Black-Metal-Band. Mhm. Album Zornfluch. Und der Song heißt Knochen zu Asche, Kronen zu Rost. Der zweite Song ist von der französischen Pariser Band, glaube ich, Worst Doubt, sind ebenfalls auch auf BDHW Records. Und da würde ich gerne das Intro und den Song Dehumanized in die Liste packen. Mhm. Und dann von der Band Optimist aus dem Jahr 2022 erschien der Song Rechtschaffener Hass von Der Split mit japanische Kampfverspiele.
Packen wir drauf.
Flat Earthers Ball.
Dankeschön.
Sehr super. Schön.
So.
Nils.
Bevor ich jetzt weitermache, wie bist du auf die Jungs aus Leipzig gekommen?
Durch den Marco, der mir die vorgespielt hat und ich war direkt verliebt. Hört euch den Song an, insbesondere das Intro und den Song ganz zu Ende. Der knallt wirklich von Anfang
bis Ende. Ich werde mir das mal
einige Höhen.
Ja. Cool. Alter Song. Ich breche jetzt mal wieder komplett mit den Sachen da drauf, die da drauf sind. Ich pack, ich glaube von 99 ist die Scheibe, Blumfeld, 1000 Tränen tief, packe ich da drauf.
Was ist denn Blumfeld?
Ja, das ist...
Frag nicht.
Spiele ich dir gleich vor, du wirst mich wahrscheinlich dafür steinigen. Tief traurige Scheiße. Ja. Mir wurde wieder vorgeworfen auf der Hinfahrt, dass ich immer in diesem Modus bin.
Machst du weiter?
Mach ich weiter, ja.
Ja, bitte. Mann.
Dann habe ich gestern was entdeckt, und zwar Ruim. Ist das, also R-U-I-M geschrieben, ist das neue Projekt von Blasphema, von dem ehemaligen Gitarristen von Mayhem und dem Gitarristen von Ultimas, mit Flo Monnier und und wie heißt nochmal der Sänger von Morbid Angel da, der
Dave Vincent,
genau. Der hat halt ein neues Projekt, ist jetzt der erste Song raus, The Triumph of Night and Fire, kommt jetzt, meine ich, im nächsten Monat raus. Aber der erste Song ist schon ziemlich fett, ist sehr Black Metal, ist sehr okkult, sehr atmosphärisch. Ja, mag ich.
Stefan, gerade schon mal dabei,
oder? Ja.
Bei den alten Sachen muss ich jetzt mal was rausholen, was so ein bisschen untypisch ist, aber ich plane demnächst auf ein Konzert zu gehen, und darum habe ich die Band mal wieder ein bisschen gehört. Satanic Surfers.
Oh Mann, da werden aber Erinnerungen wach an meine Jugend.
Ja, also
ich erinnere mich an die Sprachnachrichten, wo du so unfassbar ekelhaft happy drauf klangst, als du da.
Ey, das hat so viel total Spaß gemacht.
Wie hieß der nochmal? Schwarzes Album mit rotem Teufel. Yo! Ich kann das noch nicht aus nicht lesen.
Stefan Hilsen.
Hero of Our Time.
Hero of Our Time, ja.
Genau, und von der Platte würde ich auch And the Cheesy Fell Down nehmen. Das ist der Starttrack von der Platte. Mega geil. Ich habe die letzten Tage so viel Satanic Surfers gehört wie, weiß ich nicht, seit 20 Jahren nicht mehr oder was.
Die spielen und, jetzt, ne?
Genau, die spielen jetzt im Turok. Ja. Habe ich mega Bock drauf.
Ja, okay.
Und will ich auf jeden Fall auch hin, freue ich mich schon drauf.
Ja, cool.
Und dann neue Song, ich kann tatsächlich nicht sagen, wie es Cattle Decapitation.
Ja.
Cattle, ne?
Ja, ja. Cattle Decapitation.
Aphotic Doom würde ich mit reinnehmen. Ja. Ich finde die Platte echt geil. Also der Kai hatte die gestern Abend, als wir ein bisschen Musik gemacht haben, angesprochen. Ich hatte die nicht auf dem Schirm. Ich habe die gestern Abend noch gehört. Die kam
gestern erst raus. Ne?
Ja, aber ich hab die gestern dann direkt auch nochmal komplett gehört. Ich finde die einfach richtig gut.
Ja.
Ist ein richtiges Brett.
Fett. Klassiker hätte ich gerne von der Band Suicidal Tendencies. Vom ersten Album Memories of Tomorrow. Und aktuell von der Band Hulda, Silvan Awakening, Black Metal. Müsst ihr mal reinhören. Mhm. Geschmackssache tatsächlich. Ich find's gut. Und ihr wisst, andere Meinungen werden von mir nicht respektiert. Also von daher werdet ihr es auch gut finden.
In dem Sinne. Kevin, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine Zeit.
Danke für die Antworten.
Und deine sonore Radiostimme.
Dankeschön, genau. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir überlassen dir das Schlusswort.
Okay. Dann bedanke ich mich nochmal bei den Jungs von Tales from the Pod. Und ich bin gezwungen worden, ich wollte das nicht. Es stehen hier drei sehr große Männer mit Baseballschlägen. Nein, Quatsch. Mhm. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und mir fällt jetzt auch nichts mehr Schlaues ein. Ich wünsche euch was.
Dankeschön.
Hau rein.
Ciao.
Ciao.